Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Yeah, wir sind wieder da. Folge Nummer 127 am 26.04.2017, kurz vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Und ich sitze nicht alleine hier in dieser wunderschönen Gastwirtschaft. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Nein, bei mir ist da auch der Basti. Servus, Basti.
Servus. Passend zur Jahreszeit hier im Biergarten, fast im Freien, bei 5 Grad.
Es schneit.
Ja.
Das ist sehr schön. Basti, jetzt hat man uns 2 Monate nicht gehört. Wie geht's dir? Was ist los? Ja. Alles klar.
Seit dem letzten DFB-Pokalspiel, oder?
Genau, das ist ein DFB-Pokal-Hopper.
Ja, ja, alles gut. Ich freue mich, dass wir endlich wieder aufnehmen können. Es ist ja wahnsinnig viel passiert.
Ja. Mal hoffen, dass die Aufnahme hier weiterläuft, wenn der Bildschirm ausgeht. Aber ich denke schon. Ich glaube, das wird schon passen. Ja, cool. Freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor ihr euch wundert, wo der Felix ist, der liebe Felix, der ist gerade mit dem Auto hier unterwegs, steht im Stau, aber er wird uns dann joinen, sobald er hier ist. He will join the show and the fun.
Ja, wir brauchen natürlich die fachmännische Unterstützung hier von Felix. Er muss die qualitativen Analysen liefern.
Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie wieder da sind. Und bevor es losgeht, ein paar kleine organisatorische Updates. Und zwar zu unserem Chor, mit dem wir das Chorprojekt gemacht haben, der Chor Quarterpast. Die haben uns gebeten, dass sie Werbung machen für ihr Jubiläumskonzert. Und zwar das Jubiläumskonzert am 13. Mai 2017 um 19.15 Uhr im kleinen goldenen Saal in Augsburg. Dort findet das Konzert statt. Es gibt nur 300 Karten und Leute, das Ganze ist zum Preis von 15 Euro zu haben unter quarterpast.de. Ein sicher schöner Abend, Simply Quarterpast, wenn ihr den Chor unterstützen wollt, der mit uns das aufgenommen hat, das Projekt möglich gemacht hat. Dann holt euch Tickets, geht da hin und habt viel Spaß bei einem munteren Chorabend.
Genau, beim Gospelgesang, wer an sowas Interesse hat. Ja, und was natürlich auch sehr schön ist, die LP, die wir ja damals extra haben pressen lassen, von den aufgenommenen Liedern, die ist jetzt im Volksmusikarchiv und Volksmusikpflege des Bezirks Oberbayern, im FCB-Archiv und in der Erlebniswelt einzusehen und einzuhören, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ja, ein weiterer Erfolg in der Erfolgsgeschichte.
Ja, sehr schön. Wir sind in die Archive eingegangen. Wenn die Aliens irgendwann mal kommen und die Archive sich durchschauen, dann können sie unser Ding da hören. Und was ich auch noch erzählen wollte, was sehr, sehr geil ist, und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir die Erfolgsfans sein Talent früh erkannt haben. Wir haben ihn gefördert und wir haben ihm schon immer gesagt, er muss mal Trainer werden. Und jetzt ist es passiert, der René Maric, der bei uns im Interview war, zum Beispiel schon in der Folge 26 2013, alles über Pep Guardiola. Der ist ja Co-Trainer bei der Jugend von Red Bull Salzburg, also FC Salzburg. Und die sind jetzt als erste österreichische Mannschaft überhaupt Champions-League-Sieger quasi, der UEFA Youth League geworden.
Wow, also herzlichen Glückwunsch, total, kann man da nur sagen.
Total crazy, er hat wirklich seine geilen Theorien. Wir hatten ihn ja, ich glaube, dreimal im Interview. Das letzte Mal ging es auch schon um Carlo Ancelotti und so. Und was er für Fußball-Sachverstand hat, wie er da an die ganze Sache rangeht. Man kennt ihn auch von Spielverlagerung.de und so. Einfach unglaublich. Aber dass der das dann so umsetzen kann, finde ich, und wirklich sein Pep Guardiola-mäßigen Pressing, Fußball-Positionsbesetzung umsetzen kann. Und dann halt, wie haben sie besiegt, Paris Saint-Germain, Benfica, Real, alle hinter sich gelassen haben. Ist einfach, ich war total begeistert.
Ja, unglaublich. Muss man eigentlich dann auch mal wieder mit ihm sprechen, wenn das möglich wäre.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat jetzt viel zu tun. Aber hier René als Co-Trainer unter Nagelsmann dann, ja, vielleicht mit Tobi Schweinsteiger noch zusammen irgendwann mal beim FC Bayern. Tja, wenn man sich sowas mal trauen würde, wäre vielleicht nicht schlecht.
Wäre sensationell, ja. Ja, und ja, wie du gesagt hast, er hat auch ist so diese neue Generation, gell? Also war er auch so ein... Genau, und auch immer sehr Pep begeistert. Und
ist ja total witzig. Ich glaube, der ist ja jetzt, der ist noch total jung, 25 oder so. Hat damals dann schon irgendwie irgendeine Jugend trainiert. Hat dann so auch Gegneranalysen und sowas gemacht. Taktische Tipps gegeben, auch schon bei größeren Vereinen. Und jetzt ist er da selber Co-Trainer, mischt da mit und er feiert solche Erfolge.
Ja, sehr cool, sehr cool.
Super, super geil. Und ja, dann noch ein kleines Feedback, was wir bekommen haben aufgrund unserer letzten Folge. Basti, du kannst ja mal anfangen.
Ja.
Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Es ist immer wieder schön, dass man solche tollen Zusendungen bekommt. Ich lese einfach mal vor. Hallo Volksfans, hallo Ruhm. Sehr, sehr tolle Episode. Mir scheint, die längere Pause hat euch gut getan. Die Folge war richtig schön anzuhören. Von euch dreien mit viel Spaß und guter Laune gespickt, wie schon lange nicht mehr. Auch Felix und Basti haben sich toll und sehr gut eingebracht. Das hattest du auch, ja auch in der Erfolgsfans-Folge 125 gegen Ende kurz angerissen. So macht es Freude. Ich muss dir auch zustimmen. Lieber seltener, aber den Kopf frei und ohne Druck eine tolle Folge machen. Danke, dass es euch noch wieder gibt.
Jawohl.
Sehr schön. So, das geht ja runter wie Butter. Und dann hat
Basti, du hast dich toll eingebracht.
Ja, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, aber ich nehme das Lob einfach mal so hin.
Nee, aber ja, wir haben es halt jetzt gemerkt, das hat einfach auch jetzt gut getan, mal öfter lange Pausen drin zu haben, weil wir uns halt einfach da so reingesteigert hatten mit der Erfolgsgeschichte und so und wir so viel Zeit verbraten haben. Aber dann freut man sich halt umso mehr wieder auf eine neue Folge und wir wollen es auch jetzt wieder öfter machen. Mal gucken.
Ja, man,
ich meine, die
man
Saison werden wir jetzt mit ein bisschen weniger zu Ende bringen und dann vielleicht können wir in der neuen Saison wieder mehr angreifen.
Wär auf jeden Fall schön. Und dann zur Folge 125. Ich kann das voll und ganz verstehen. Die Sache Uli Hoeneß als Präsident finde ich auch grenzwertig. Aber noch mehr geht mir unter anderem Karl-Heinz Rummenigge auf die Nerven. Zum einen wegen seiner oft komischen Aussagen und Sticheleien. Da schäme ich mich fremd. Und zum anderen, ich verstehe, dass der FC Bayern mehr als ein Fußballclub ist. Aber so extrem auf Kommerz und Geld, Geld, Geld aus, vor allem die Aktion mit dem Trainingslager in Katar und den Flughafen als Sponsor, sich so andienen wegen Geld, ist doch peinlich und niveaulos. Ja, bei uns ja auch schon so oft ein kontrovers diskutiertes Thema. Der Felix ist oft mal so ein bisschen mehr auf der anderen Seite und sagt mal, soll das nicht so eng sehen und dann könnte man ja gar nichts mehr machen. Ja, ich denke, wir haben schon unsere Meinung dazu oft kundgetan und er stimmt uns da sozusagen zu.
Ja, ich kann ihn nur beipflichten einfach in der Causa. Ich weiß nicht, ob wir das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nötig haben und das Wachstum allem einfach unterordnen müssen, dass man halt auch solche Deals macht. Aber wie gesagt, naja, die Beziehungen zu Katar und den Geldgebern, sage ich mal, im arabischen Raum sind halt bei uns auch schon relativ eng. Sehe die Trainingslager. Vielleicht wäre auch so ein Pep Guardiola-Deal ohne diese Beziehung gar nicht zustande gekommen. Weiß man nicht. Genau, und zu Patreon, das kann ich ja mal kurz machen. Er hat gesagt, er will uns gerne unterstützen. Das ist sehr nett. Wir freuen uns auch immer über die $11, die wir im Monat kriegen. Aber ganz ehrlich, ich kann es keinem empfehlen, das zu tun momentan, weil ihr kriegt einfach nicht so viel Geld. Nicht so viel Content für euer Geld, nicht so viele Erfolgsfans für euer Geld. Also ihr könnt es machen, aber ihr müsst euch halt im Klaren sein, dass wir halt nur das liefern können, was wir liefern können. Genau. Ja, also er freut sich auf die nächsten Episoden. Vielen, vielen Dank, lieber Jürgen. Sehr cool. Freut uns deine E-Mail.
Ja, und da sieht man auch irgendwie, es ist ja, rührt eigentlich schon aus so alten Zeiten, was der Nico und der Ruben da schon an so einer krassen Fanbase aufgebaut haben. Selbst wenn man eigentlich so wenig abliefert und bringt, trotzdem gibt es noch so Leute wie hier den Jürgen, die einen so tolle Rückmeldungen schicken.
So, da sind wir wieder. Ja, hier die Plätze im Biergarten sind heiß umkämpft. Wir mussten uns gerade hier erwehren, dass uns noch die letzten Stühle für Felix weggenommen werden hier.
Ruhm hat vollen Einsatz gezeigt.
Naja, ich habe erst für Verwirrung gesorgt und dann vollen Einsatz gezeigt. Okay, Basti.
Ja.
Jetzt geht's ans Wesentliche. Ich mache mal einen provokanten Einstieg, Basti. Also das ist jetzt der Trainer, der dann für die wichtigen Spiele alles gut reißt. Für April und Mai, da läuft dann alles gut, da gibt's keine Verletzten und da werden dann die Erfolge eingefahren, oder? Also so habt ihr zwei mir das doch versprochen, den guten Kahn.
Ja,
oder? Das,
ich hatte auch echt vor den Spielen ein mega gutes Gefühl, aber es sind da halt so Sachen passiert. Teilweise kann man es vielleicht dem Trainer anlasten, teilweise sind aber vielleicht auch einzelne Akteure die Nerven zu sehr durchgegangen und das nötige Quäntchen Glück, das ja auch beim Pep gefehlt hat, das hat dann auch in diesem Spiel gefehlt. Ja, es war ja klar, dass du natürlich hier drauf rumreiten wirst auf diesem Thema, aber ja, es war leider nicht der Fall.
Sie werden uns hier schon den Teller weggenommen.
Es war leider nicht der Fall für die wichtigen Spiele, dass er dann der Mann war. Ich meine, im Vorfeld hat jetzt man, finde ich, schon so ein bisschen den Eindruck, weil man hat die ganze Hinrunde gejammert und so, oh, ja, und man erkennt kein Konzept und wir sind überhaupt nicht mehr so dominant und man ja, gewinnt hier nicht jedes Spiel 4-5-0. Und dann kam die Rückrunde und weil wir es vorhin schon hatten, dann haben wir da Schalke im Pokal wirklich einfach abserviert und haben Dortmund in Dortmund 4-1 geschlagen. Und bei mir hat sich da schon eben so das Gefühl eingeschrieben, ah ja, okay, es scheint jetzt so zu kommen. Dann, was du auch angesprochen hast, war eigentlich der Fall. Wir hatten wenige Verletzte. Und ich muss sagen, ich bin noch nie mit so einer positiven Einstellung in das Spiel gegen Real Madrid gegangen, wie jetzt. Im Nachhinein sieht natürlich wieder alles anders aus.
Wobei, es ging halt dann eigentlich auch kurz davor los, dass dann die Verletzten halt eben kamen. Auf einmal, wenn du dir die Aufstellung jetzt anschaust, Hummels war verletzt, konnte nicht spielen. Und natürlich auch ganz wichtig, auch ein entscheidender Faktor im Hinspiel, Lewandowski war verletzt und konnte nicht spielen. Hatte sich ja im Spiel gegen Dortmund dann bei dem 4-1 verletzt.
Von den Dortmundern wieder rausgefault.
Ja, also der Berater beschwert sich. Da, ja, ich kann es verstehen. Es war ein übles Schlachten, ja, keine Ahnung.
Ja, das stimmt schon, aber insgesamt.
Also die Schulterverletzung war jetzt nicht so schlimm, fand ich. Also war jetzt kein grobes Foulspiel von Gegner oder so.
Ja, und dann war ja auch noch die Operation von Neuer auch noch im Vorfeld.
Ja, das war, da müssen wir auch nachher noch drauf kommen, weil das war, weiß ich nicht, ob man so handeln darf, eigentlich als medizinische Abteilung.
Aber insgesamt, trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, dass die Anzahl der Verletzten auf jeden Fall weniger ist als unter Pep.
Zur Halbzeit war es, also zur Hälfte der Hinrunde oder nach der Hinrunde war es auch so, da gibt es immer die statistische Auswertung von Fußballverletzungen, da war es auch wirklich deutlich zu sehen, dass sich da was getan hat. Ich bin jetzt mal nach dem Ende des Jahres gespannt.
Ja, aber...
Ja, dann ging es ins Hinspiel gegen Real. Erster Aufreger eigentlich zu Beginn. Die Choreo vom FC Bayern, vom Club Nummer 12, wurde in letzter Sekunde wieder mal abgesagt, aus Brandschutzgründen. Viele tausende Euro in Wind geschossen. Diesmal ging es wohl darum, dass man irgendwie die Aufgänge nicht überdecken darf mit Choreomaterial. Das war halt so ein durchgehende Fläche, die so hochgezogen wird.
Oh, wie traurig, aber super, dass du es erwähnst, weil ich habe es mich schon gefragt.
Ich war
im Stadion, genau, und war ein bisschen die Zeit davor beschäftigt und hatte nicht so großen Kopf für Fußball. Ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Ich war nur dort und habe gedacht, komisch, dass es gar nichts gibt und so. Ja, ja. Schade.
Mega bescheuert. Und ansonsten war die Stimmung eigentlich wirklich gut und
es war wieder mega, es war mega, mega geil. Du bist wirklich so reingekommen. Ich war auch im Spiel davor gegen Augsburg und wenn man das dann so verglichen hat, hat man einfach diesen Champions League-Kitzel so gemerkt bei den Zuschauern. Also die waren alle richtig heiß und haben gebrodelt und gefiebert auf das Spiel. Das war schon mega cool und das war ja auch in der ersten Hälfte auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Also im Stadion sieht man es immer ein bisschen anders als am Fernseher. Deswegen vor allem diese Szene im Nachhinein, wo ich es dann gesehen habe, auch wo Real Madrid da mal am Pfosten Neuer so irgendwie noch am Pfosten pariert hat, das hat man im Stadion nicht so, also zumindest in der Position, wo ich gesessen bin, nicht so direkt mitbekommen. Deswegen hatte ich da schon den Eindruck, ja, wir machen auf jeden Fall das Spiel, haben Chancen, sind da dann auch in Führung gegangen und hat eigentlich alles gepasst, bis dann zu dem Moment, als Vidal zum Elfmeter antritt.
Ja, du nimmst schon viel zu viel vorweg, Basti. Lass uns erstmal die Aufstellung anschauen. Also zum Glück im Tor Manuel Neuer, wobei halt da das Problem war, dass er halt vorher, ein paar Tage vorher noch auf Krücken lief, weil er halt ja so einen Zehenbruch hatte, oder? Das war ja, klar, genau, das war ja das Spiel. Dann Philipp Lahm, Martinez, Boateng, Hummels war verletzt. Alaba, Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Ribéry und Müller. Und das war halt dann auch das Ding, dass halt Lewandowski da nicht gespielt hat. Was schon ein Riesenproblem für unser Spiel war, was man so richtig deutlich gemerkt hat, weil Thomas Müller ist eigentlich momentan, wenn er spielt, für mich im Prinzip Totalausfall. Auch in dem Spiel vor allem.
Ja, es ist schon, ich meine, man hat es eigentlich schon zum Anfang der Saison gesagt und immer wieder bemängelt. sowie auch auf anderen Positionen irgendwie adäquate Ersatzspieler fehlen, so ist es auch irgendwie im Sturm. Und dann speziell in dem Fall, wo Müller halt jetzt irgendwie nicht in Form ist oder irgendwie nicht richtig eingesetzt ist, ich weiß es nicht.
Er passt halt da irgendwie gerade nicht so rein. Gell? Als Mittelstürmer war er da, hat er ja früher schon ab und zu mal gut gespielt, auch Nationalmannschaft und so. Da wirkt er da irgendwie überfordert, das passt einfach nicht.
Ja, aber es ist irgendwie halt seit der EM läuft es bei ihm nicht mehr.
Es ist krass, alles, was man früher so gelobt hat, sein unkonventionelles Spiel, sein, wie er seine Buden macht, wie er sich bewegt, was früher so Wunder gewirkt hat, wirkt jetzt irgendwie teilweise so schon Slapstick-mäßig.
Das ist halt genau Bälle, jetzt so eigentlich Wasser auf die Mühe seiner Kritiker, dass er halt eben so eigentlich kein eleganter und Top-Fußballer ist.
Das muss, ja, und jetzt, Top-Fußballer, das muss man ja, man muss ja nicht elegant sein, aber jetzt wirkt auf einmal alles so unbeholfen. Ja.
Naja, ich sag mal so, ich muss mich da immer dran erinnern, wenn ich mich da mit meinem Schwager aus Italien unterhalte, wenn ich zu dem gesagt habe, ja, Müller ist ein mega guter Fußballer, der hat das halt immer nur so abgetan, weil eben ja, seine Art, wie er halt Fußball spielt, eben nicht so konventionell ist. Und ja, und jetzt ist halt schade, dass es halt mal nicht so läuft, was ja auch ganz normal ist, aber... Nee, es ist halt auch die Frage, woran liegt es? Liegt es jetzt nur daran, dass er irgendwie da Sand im Getriebe hat oder liegt es eben auch am Coach, dass da die Einstellung oder die Mannschaftszusammenstellung oder die taktische Ausrichtung nicht mehr passt?
Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt immer ganz schlecht spielt. Er gibt viele Vorlagen und so, hat jetzt, ich glaube, 4 Tore erzielt in der Bundesliga. Aber jetzt halt, wenn wir jetzt speziell das Real Madrid-Spiel anschauen, Hinspiel, es war einfach überhaupt nichts von mir. Also war schwächster Spieler für mich auf dem Platz.
Ja, allerdings muss man dann auch sagen, in der ersten Halbzeit kann man es vielleicht ohne Einwände anbringen. Dann, um das jetzt wieder vorwegzunehmen, spätestens nach der roten Karte war es auch das gesamte Team. Und dann ist natürlich auch schwierig für Thomas Müller dann noch irgendwie da was alleine zu machen.
Ja, da ist alles zusammengebrochen. Ja, aber lass uns halt mal so ein bisschen durchgehen, weil erste Halbzeit, wir gehen ins Spiel, finde ich, wirkte das alles recht gut. Ich meine, wir haben uns einige Chancen rausgespielt, wir hatten Real eigentlich ganz gut im Griff, das wirkte alles ganz passend. Wir haben nach einer Standardsituation das 1-0 erzielt, Vidal. Und dann hast du halt vor der Halbzeit die Riesenchance auf 2-0 zu stellen, bei einem Elfmeter, der meiner Meinung nach unberechtigt war. Also ich hätte ihn auf jeden Fall nicht gegeben. So, ich glaube, Ribéry zieht in die Mitte, schießt und schießt so Carvajal oder so an den Oberarm. Also fand ich jetzt nicht, dass man den Elfmeter geben muss.
Ja, es war mehr wirklich Schulter. Also wenn man sich so eine Wiederholung angeschaut hat, ist es kein Elfmeter.
Ja, und dann hast du halt diese unfassbare Möglichkeit, auf 2-0 zu stellen. Man tritt Vidal an, was ich schon total ungewöhnlich fand. Klar, Lewandowski, der etatmäßige Schütze, ist nicht dabei. Verstehe ich. Müller schießt irgendwie nicht mehr, weil er so oft auch vergeigt hat. Robben irgendwie auch nicht mehr. Und dann ist es halt Vidal. Und der semmelt das Ding mit einer Schusstechnik, aber auch derart drüber. Da habe ich gedacht, also Entschuldigung, das kann es nicht sein, was wir an Elfmetern verschießen in der Champions League. Ich habe schon vorher mir gedacht, der geht eh nicht rein.
Ich war auch schon enttäuscht und verwundert. Ja, wie weit ist es bei uns schon, dass jetzt Vidal Elfmeter schießen muss? Er hat halt in dem Spiel vielleicht, haben sie ihn deswegen auch schießen lassen, davor schon, er hat ja das Tor geschossen und hatte auch noch eine weitere gute Chance sogar, eine ähnliche. Aber ja, ich sehe es auch eher so, warum, wir haben so viele andere Spieler, auch ein Thiago könnte doch auch wäre doch auch ein guter Elfmeterschütze, aber irgendwie, dass sich keiner traut, dass da hat dann niemand die Eier irgendwie, oder ich weiß es auch nicht, es ist total seltsam, da kommen auch wieder so dieses Finale da Horm hoch, so ja. Keiner traut sich einen Elfmeter zu schießen und wo sind die Eier so? Also.
Das oder das Spiel gegen Atletico Madrid, als Thomas Müller auch den Elfmeter verschießt. Ich finde das, Entschuldigung, das geht einfach nicht. Es geht nicht, dass du so viele Elfmeter in so entscheidenden Situationen verschießt, dass du da nicht auf 2-0 stellst. Das geht einfach nicht. Dann hast du es, das ist der erste große Punkt, dann hast du es halt auch nicht verdient, dass du weiterkommst. Weil du so dumm bist einfach.
Ja, der Elfmeter war vielleicht, aber er war ja noch nicht mal der Hauptgrund. Aber ja, es stimmt schon, es war halt so ein Knick im Spiel ein bisschen. Ja. Aber bis dahin hatte ich auch so das Gefühl, wir haben alles unter Kontrolle, es läuft, wir können das auf jeden Fall nach Hause fahren, habe ich mir so gedacht. So bis auch, ja, dann macht er da in Uli Hoeneß Manier, schießt er in 5 Schock.
Sergio Ramos Manier. Ja, und dann ist Halbzeit und hat schon gesehen, wie Vidal so mega am Hadern ist. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, das kann motivatorisch nichts mehr werden. Du. Also Haare raufend und trauernd ist er da rumgelaufen.
Ja, aber da war eigentlich noch nichts verloren. Also.
Nee, gar nicht. Aber dann wieder die zweite Halbzeit los. Und relativ schnell kassiert Martinez. Erst war es ein taktisches Foul, das ist die erste gelbe, und wir halten halt. Und dann kassiert er halt die gelb-rote Karte, weil er, ja, ich glaube, auch Ronaldo gefoult hat, aber auch nicht so krass. Halt Bein hochgestellt, ist umgefallen, kriegt gelb-rot. Mei.
War halt auch so in der Mittellinie. Ich weiß nicht, wie gesagt, im Stadion bekommt man es eh nicht so mit. Wahrscheinlich auch dann so ein bisschen in Richtung taktisches Foul, ne? Dass man da nach sich halt noch
die Situation... Ich finde, er hätte es nicht geben müssen, weil das Spiel insgesamt relativ fair war und eigentlich nicht so wahnsinnig viele gelben Karten so waren. Und dann war es halt... Dann war ich echt schockiert, muss ich sagen. Was dann ab da ablief, war nicht eine Katastrophe, weil ich habe überlegt, wann habe ich den FC Bayern je so schlecht spielen sehen wie in diesen zweiten 45 Minuten. So chaotisch, weil... Man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir Real Madrid gewesen wären oder eine andere Mannschaft oder wenn Real das cleverer gemacht hätten, hätten wir das 6-1 verloren. Die hatten ja Chancen, haben uns abschießen können, die hätten uns herfotzen können, sage ich so auf gut bayerisch. Nach aller Manier, wir hatten Glück, dass wir überhaupt noch mit einer leichten Möglichkeit ins Rückspiel gegangen sind. Das war eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe es zuletzt in Rostov so schlecht gesehen. Vor vielen Jahren, aber wirklich... Unfassbar. Und da, Basti, Entschuldigung, auch gleich wieder zum Carlo, er hatte kein Konzept für diese Unterzahl. Es ging einfach so weiter, als hätten wir noch genauso viele Männer. Es war, fand ich, absurd, was da abging.
Also Konzept hat er wahrscheinlich schon gehabt, aber da würde ich auch schon absolut zustimmen. Die Wechsel waren irgendwie seltsam. Also man muss dann halt irgendwie nicht 1-1 auswechseln, sondern vielleicht auch schauen, dass man dann die Defensive auch stabilisiert oder überhaupt die Struktur im Spiel, wenn man so merkt, oh scheiße, die Mannschaft, die fällt da irgendwie auseinander, muss ich jetzt andere Hebel ansetzen, anstatt halt jetzt für den Ribéry 1-1 den Costa zu bringen und einen Coman noch als Offensivspieler.
Ja, wenn du die Wechsel jetzt schon ansprichst, fand ich ein absoluter Witz. Das war eine Phase des Spiels, da hat man schon gesehen, da stand es dann, glaube ich, auch schon 1-1 oder sogar 2-1, dass wir keinerlei Chancen mehr haben, keinerlei. Und dass du dann noch so wechselst, dann muss es eigentlich darum gehen, dass du das irgendwie noch schaffst, das Ergebnis zu halten. Aber nichts anderes. Und nicht dann noch versuchst, was war denn die Idee jetzt, dass Komar durchrennt und noch ein Kontertor erzielt oder was?
Ich weiß es auch nicht.
Es war einfach, ich fand es ein Vollwitz.
Da würde ich dir auf jeden Fall voll zustimmen. Das andere ist natürlich, dass du dir immer halt schwer tun wirst, mit nur 10 Mann gegen Real Madrid zu spielen.
Aber wenn ich dann defensivere Spieler einwechsel und nicht Coman und Costa, die jetzt beide sich, Entschuldigung, noch nie durch Defensivarbeit ausgezeichnet haben, sondern dann nehme ich halt zum Beispiel, was weiß ich, jetzt nur die Tüte gesprochen, einen Kimmich, einen Rafinha, einen Bernat rein, die halt Außenverteidiger sind und dann auch defensiv arbeiten können.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das hat, glaube ich, auch niemand so richtig verstanden. Da wurde er auch ziemlich im Allgemeinen dafür gerügt für seine Wechsel.
Und ich finde
wir hatten halt noch Glück, dass Neuer halt auch nochmal da seine Weltklasse so ausgepackt hat.
Das war das Einzige, was ihn fürs Spiel gehalten hat, war da Manuel Neuer. Weil der hat wirklich saugeil gehalten. Ich fand, bei uns im Mittelfeld waren es Chaos-Tage und wirklich, Real hätte das 5-1 gewinnen müssen, finde ich. Die Dominanz, das Vogelwilde bei uns, wirklich, da war niemand da, der das in die Hand genommen hat.
Ja.
Alle, ich fand einzig vielleicht Philipp Lahm hat sich noch so ein bisschen für mich dagegen gestellt oder so, aber unglaublich. Ich fand es eine Katastrophe.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon, es war nicht gut, aber wie gesagt, man hätte es sicher besser machen können, aber einen großen Stich hätte man auf jeden Fall so oder so nicht mehr gesehen. Also man hätte halt noch irgendwie das vielleicht nicht ganz so katastrophal
halt
über die Bühne
nach Hause bringen können.
Ja.
So,
oder halt ein 2-1, das nicht nach einem glücklichen 2-1 aussah. Also,
ein mega glückliches 2-1, was die für Chancen hatten, da den Neuer nicht so gut hält.
Ich muss auch sagen, in den beiden Spielen hier von uns ja bei den Erfolgsfans immer oft kritisiert und wir dann dafür kritisiert, dass wir doch nicht über Cristiano Ronaldo sprechen sollen, wenn wir keine Ahnung haben. Aber in den beiden Spielen, wie der sich da auch bei uns im Strafraum immer freigelaufen hat, das war Wahnsinn. Also,
ja, vor allem halt auch im zweiten Spiel dann. Krass. Und auf jeden Fall verlierst du halt dann 1-2 und damit war halt eigentlich der Grundstein schon gelegt, weil ich fand, das war halt sowas von einer unnötigen Niederlage, dass alles zu spät ist. Mei, zwei Knackpunkte, halt, du verballerst den Elfmeter und du kriegst die rote Karte. Und damit ist halt dann auch die Katastrophe perfekt, weil dann Boateng ja auch ziemlich fertig war und Martinez nicht mehr zur Verfügung stand, weil ein Spiel gesperrt ist.
Ja, die rote Karte, das war die wirkliche Katastrophe. Elfmeter verschießen war auch schlecht, aber...
Nee, ich finde, sowas darf dir nicht passieren, wenn du die Champions League gewinnen willst.
Ja, das passiert immer.
Ja, nee, aber es passiert uns zu oft und das geht nicht. Tut mir leid. Es geht
ja,
nicht.
Aber wie gesagt, noch schlimmer war die rote Karte, weil dann man hätte das trotz des verschossenen Elfmeters hätte man das noch gut nach Hause fahren können.
Ja. Genau, und dann ging es ins Rückspiel nach Madrid und das war eigentlich die ganze Zeit so das Hoffen, ja, wer wird denn fit? Lewandowski ist fit geworden, wobei er jetzt auch dann rauskam, dass der jetzt auch heute noch gegen Dortmund mit Schmerzen in der Schulter spielen wird. Also da wird er wieder ordentlich fit gespritzt.
Eigentlich hat es so auch, was du schon angesprochen hast im Vorfeld, leider alles so ein bisschen ad absurdum geführt, was man so über Carlo gesagt hat. Er hat ja auch sogar selber gesagt, ja, Lewandowski spielt nicht, wenn er Schmerzen hat und wenn er verletzt hat.
Ja, Bullshit.
Oder Spieler spielt nicht. Und dann in dem Spiel hat man gesehen, ja, es ist jetzt alles oder nichts und das ist einfach total wurscht. Man riskiert es, egal was mit den Spielern ist,
in dem
ob
Spiel,
sie verletzt sind oder nicht.
Haben wir die Gesundheit von Hummels, Boateng, Lewandowski und Neuer aufs Spiel gesetzt und wir haben Neuer verloren. So. Wir haben vier angeschlagene Soldaten in den Krieg geschickt, wenn man jetzt mal überspitzt sprechen will. Und einer ist dann halt gefallen aufgrund des Handicaps.
Ja, und beim Boateng, da bin ich auch mal gespannt. Also das sah ja so übel aus, der kommt ja gar nicht mehr laufen da am Ende. Also.
Ja. Auf jeden Fall sind wir da mit relativ guter Aufstellung eigentlich so ins Spiel gegangen.
Ja, wir haben hier gespielt. Eben Neuer stand wieder auf dem Platz. Lahm, Boateng, Hummels und Alaba, also eigentlich die Top-Abwehr, die man sich nur wünschen kann von den Namen. Dann im defensiven Mittelfeld Vidal und Alonso. Ja, Alonso, denke ich, bei uns immer ein Dauerthema und Kimmich, wieso spielt Kimmich nicht mehr? Es ist so traurig. Du hast auch schon gesagt, und vor allem auch im Hinspiel, wieso wechselt man ihn nicht ein? So,
ja, also, Entschuldigung, auch in dem Spiel Alonso war eine Frechheit. Was der an Fehlpässen gemacht hat in seinem Alter, wie schlecht der stand, fand ich eigentlich schwächsten Spieler bei uns in der Mannschaft. Dann wird er noch mit Standing Ovations verabschiedet. Klar, so sympathischer Kerl, alles cool, aber in seinem Alter, in der Position, in der Rolle, in dem Spiel, fand ich Wahnsinn. Sowas, wie er sich da erlaubt hat, kann sich für mich ein Sanchez leisten, aber kein Alonso.
Ja, und in der Offensive Robben und Ribéry auf dem Flügel, Thiago im offensiven Mittelfeld und Lewandowski dann, unsere Sturmspitze, war auch wieder zurück. Ja, ich muss sagen, wenn du halt gegen Real Madrid zu Hause schon 2-1 verloren hast, dann bleibt irgendwie eine Hoffnung, aber die großen Erwartungen waren im Vorfeld nicht da. Wobei es dann im Spiel selber erstmal auch wieder nicht so schlecht gewirkt hat, muss man sagen.
Also wir hatten eine große Chance, das nach Hause zu bringen, das Ding. Als wir geführt haben 1-2, fand ich, war das Momentum voll auf unserer Seite. Und da wäre alles möglich gewesen. Aber lass uns mal ja, so von Anfang an eigentlich so durchgehen, weil am Anfang fand ich, war das eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, oder? Also nach meinem Gefühl so.
Wie im Hinspiel auch. Also man hat nach vorne gespielt, hat Chancen. Ich finde, das hat mich auch so, weil du es schon angebracht hast, im Vergleich so zu dem letzten Treffen gegen Real Madrid, hat man sich mehr nach vorne herausspielen können irgendwie, also in den letzten Zügen. Und da hat man eben auch schon das gemerkt, wie es mir im Vorfeld ging. Real war für mich gefühlt noch nie so schlagbar wie jetzt irgendwie in den letzten beiden Spielen.
Das ist ja das Dämliche. Wobei man schon sagen muss auch, dass Real, ich fand auch in der ersten Halbzeit die besseren Chancen als wir hatten. Relativ oft haben Boateng und Neuer und Hummels geklärt, auch so Sachen, so Schüsse von Toni Kroos. Klar, wir hatten auch so Chancen von Robben auf der Linie geklärt und so, aber es war nicht so, fand ich, dass wir da ein krasses, klares Chancenplus hatten.
Nee, das
ich fand es einfach ein ausgeglichenes, geiles Fußballspiel in der ersten Halbzeit.
Man muss sogar vielleicht sagen, dass die klaren Chancen schon bei Real Madrid war, aber es ging halt auch was nach vorne auf jeden Fall bei uns.
Also für ein Auswärtsspiel fand ich das top, auch wenn du dich erinnerst, als wir in Madrid waren, genau, im Spiel. Da hatten wir eine einzige Torchance im ganzen Spiel und zwei.
Damit, das ist halt auch so, was mir so in den Kopf gekommen ist, was so der Unterschied irgendwie war. Wir haben zwar damals vor allem in Madrid das Spiel komplett gemacht, es war halt so diese typische Guardiola-Kritikpunkt, den man immer hatte. Wir hatten den Ballbesitz, aber irgendwie ja, 20 Meter vorm Tor, dann ging halt einfach gar nichts mehr.
Ja.
Und das war jetzt ein bisschen anders zumindest.
Ja, und dann kriegen wir halt für uns, ja, will ich jetzt sagen, glücklich, aber wir kriegen halt den Elfmeter. Und Lewandowski ist da und dann machen wir halt das Ding. Und dann führen wir halt 1-0 und dann sah für Real Madrid die Welt schon anders aus. Frage an dich, Basti, hättest du den Elfmeter gegeben? Weil ich fand es irgendwie komisch, dass über die Szene so viel diskutiert worden ist. Wie siehst du die, hast du das gesehen?
Ich meine, es war jetzt kein total übles Foul oder sowas, aber im Vergleich zum Elfmeter in München war er für mich schon gerechtfertigt.
Ja. Weil ich sehe es auch so. Ich fand den Elfmeter eigentlich relativ klar. Klar, Robben macht sein bombentypisches Ding, reißt die Füße noch nach oben und hebt ab. Aber er wird halt einfach im Sprint, tritt er ihm eigentlich unten auf den Fuß. Er fliegt hin und das ist für mich ein klarer Elfmeter.
Kann man auf jeden Fall Elfmeter geben.
Kann man nichts sagen.
Dein Portemonnaie liegt doch mal.
Danke. Mei, Basti, jetzt verlierst du schon dein Geld hier. Ja, das ist hier live aus der Gastwirtschaft. Da kommt der freundliche Bayern-Fan und sagt, dass das Portemonnaie runtergefallen ist.
Ja, also das war jetzt, da gab es auf jeden Fall viel strittigere Szenen in diesem Spiel noch. Also ist ja auch so ein Thema, der Schiedsrichter.
Ja, da geht's noch weiter. Und dann führst du eigentlich 1-0, gehst in die zweite Halbzeit und kassierst relativ schnell dann den Ausgleich. Oder da stand es dann 1-1 Anfang der zweiten Halbzeit. Oder wann genau war das nochmal? Aber ja, ich glaube so ungefähr Anfang der zweiten Halbzeit. Ja.
Ja.
War scheiße, kam, fand ich, zu früh, kurz nach, eigentlich so ja, relativ kurz danach. Aber dann kriegen wir das zweite Tor für uns, was so ein totales Glücksding war.
Ja.
Irgendwie reingerollt.
Wo dann Müller beteiligt war, oder? Der hat da irgendwie die Verwirrung gestiftet.
Ja.
Ein ganz seltsames Eigentor. Also.
Immerhin, das hat er geschafft.
Ja.
Nein, das ist gemein. Ja.
Ja, ganz komisch. Aber ja, da war immer noch so, obwohl man so pessimistisch eben, oder dass man gesagt hat, die Chancen stehen jetzt nicht mehr so gut, war bis dahin eigentlich alles voll in Ordnung. Ich habe mir gedacht, ja, das können wir packen.
Genau, ja, und dann steht es 1-2. Die Welt ist in Ordnung, alles läuft in Richtung Verlängerung und ich fand, wir hatten so einen richtigen Lauf. Also da war das Momentum einfach auf unserer Seite.
Ja, vollkommen, wie gesagt. Also man hatte immer noch so das Gefühl, das können wir noch mitnehmen. Und für mich war es auch so, vorm Spiel war mein Tipp, ja, Verlängerung mit einem 2-1 und dann über Elfmeterschießen Real besiegen. Also mein Masterplan war noch möglich zu dem Zeitpunkt. Ja, aber dann ist uns leider dasselbe oder etwas Ähnliches passiert wie im Hinspiel.
Ja, Entschuldigung, also ist ja klar, also Vidal kassiert gelb-rote Karte. Er hätte, finde ich, schon viel früher vom Platz fliegen müssen, aber für diese Aktion nicht, weil das war halt absolut kein Foul.
Ja,
es war gar nichts.
Ja, gar nichts war es auch nicht.
Es war kein Foul, er spielt einfach glasklar den Ball.
Ja, aber er räumt den Spieler schon auch ab. Also.
Ja, also ich fand es in der Szene, fand ich es ein Witz.
Ich habe es mit Freunden angeschaut und muss sagen, in dem Moment und in den Zeitlupe habe ich gesagt, ja, man kann schon gelb geben. Aber
Also ich fand zwar kein Foul.
Vielleicht auch unter dem Aspekt eben, was du gesagt hast, dass Vidal halt eh schon so grenzwertig war. Und wo man sich auch gefragt hat, ja, wieso wird er nicht schon viel früher irgendwie ausgewechselt, also, damit sowas nicht passiert.
Genau, das meine ich ja, Carlo Ancelotti. Ich meine, der Typ, der rennt mit dem Messer zwischen den Zähnen auf dem Platz rum. Es ist klar, dass er das nicht durchhält irgendwie. Und dann lässt du ihn halt drin und wechselst ihn nicht aus. Und es passiert was, was halt passieren musste irgendwann. Ich meine, wir können jetzt natürlich diskutieren, dass hier dieser lustige Casemiro noch auf dem Platz war. Weil der Typ hätte weitaus früher fliegen müssen.
Ja,
der hätte einfach schon längst zum Platz gehört, zu dem Zeitpunkt auch schon.
Das hast du ja, glaube ich, dann auch noch im Nachhinein bei uns in der Gruppe rumgeschickt, dieses Video, wo ihm der Schiedsrichter schon die gelb-rote Karte geben will oder die gelbe und dann merkt, oh, oder sieht zumindest so aus.
Er will sie rausnehmen.
Genau, und merkt, wer ist es und zieht dann zurück.
Jawohl, jetzt kommt der Felix, kurze Unterbrechung. Bis gleich. So, weiter geht's. Der Felix ist da. Servus, Felix.
Servus.
Yeah, wir sind wieder zu dritt.
Juhu.
Du steigst genau spannend ein, Felix. Folgende Situation. Wir spielen in Madrid, Bernabeu. Steht 2-1 für den FC Bayern München in Madrid. Es läuft gerade alles eigentlich richtig gut. Und dann kommt Arturo Vidal und kassiert die gelb-rote Karte. Das hat das ganze Spiel ein bisschen auf den Kopf gestellt. Basti hat eben gemeint, er fand, es war sogar ein Foul. Und ich bin fast ausgeflippt, weil ich fand, es war kein Foul. Zumindest kein Geld. Er hätte vom Platz gehört, aber nicht wegen diesem Foul, finde ich.
Ja,
nicht wegen
dieser Aktion. Also diese, sehe ich auch so. In dieser Situation war es eine klare Fehlentscheidung. Er ist zwar mit riesigem Risiko da reingesprungen, aber er hat den Ball getroffen. Und deswegen war es in dieser Situation für mich eine Fehlentscheidung, ihn vom Platz zu stellen, aber dass er vom Platz schon hätte früher gestellt werden müssen, da ist sich, glaube ich, jeder einig.
Aber genauso wie halt eben Casemiro auch. Also der, finde ich, hat sich noch mehr erlaubt als Vidal.
Ja, es war halt in der ersten Halbzeit, Vidal hat da richtig mal angefangen, dann hat Casemiro auch das ein oder andere Foul begangen, dann hätte Vidal eigentlich ja schon, ich weiß nicht mehr genau, 40. Minute oder so vom Platz fliegen können. Das hat er ihm dann auch durchgehen lassen. Dann musste er das nächste Casemiro auch wieder durchgehen lassen und so hat sich's halt aufgeschaukelt.
Ja, wobei es schon ein bisschen dubios war, der hatte auch Casemiro hat danach auch noch Fouls begangen. Die Szene, die wir da schon gesagt haben, dass der Schiedsrichter schon gelb-rot zeigen will und dann die Hand wieder wegtut und als er sieht, wer es ist, es ihn nicht gibt.
Ja.
Und später stolziert er dann aus dem Real-Stammlokal raus. Kassai.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon über die Zahl an Fehlentscheidungen gesprochen habt.
Nee, noch nicht. Wir gehen gerade quasi so ein bisschen das Spiel durch.
Ja, dann machen wir das erstmal.
Ja, und dann sind wir halt wieder in Unterzahl. Wir haben wieder irgendwie kein wirkliches Konzept für die Unterzahl. Die Verlängerung beginnt und dann geht es halt eigentlich dahin.
Okay, ich will noch kurz zu Vidal sagen, beziehungsweise zu Ancelotti. Der hätte halt auch einfach gar nicht mehr spielen dürfen. Ja, hätte schon längst ausgewechselt werden.
Das haben wir auch gesagt.
Eigentlich schon spätestens zur Halbzeit.
Ja, absolut.
Es war ja klar, dass der rot gefährdet ist. Das war, hätte ich ja schon in der ersten Halbzeit vom Platz fliegen können.
Ich habe zum Basti gesagt, der ist mit dem Messer zwischen den Zähnen rumgerannt. Das war einfach so offensichtlich, dass er runterfliegt. Und er muss ihn einfach selber schützen und dann runternehmen. Ja. Wer so overpaced da und der Vidal, der kann nicht komplett ohne Foulspiel spielen.
Ja, das ist halt irgendwie so typisch und was ich eigentlich auch überhaupt nicht mag, so ein Spielertypen, wo man immer sagt, ja, man braucht solche Leute, die auch mal dazwischen gehen. Und man muss ja auch sagen, in der Saison davor hat es uns irgendwie viel gebracht als Vidal so mit seinem Enthusiasmus und seinem Kämpfergeist da mitgeholfen hat, dass wir in der Champions League da weit kommen. Aber jetzt hat sich genau das gezeigt, was ich immer dann an solchen Spielertypen eben nicht mag. Das, man hat auch nicht so das Gefühl, dass es so viel bringt in der Mannschaft. Es hat nicht so, wie es eigentlich schon immer ein bisschen war, aber es wurde dann ausgeglichen eben durch Kampfeinsatzaktionen, die was gebracht haben. Hat ein bisschen planlos gewirkt immer, was da so an Aktionen kam. Und jetzt hat es halt mal genau zum Negativen ausgewirkt, dass halt durch so eine dumme, ja, wenn ihr sagt, also ich finde, wie gesagt, weil allein, dass man Ballspiel heißt ja noch nicht, dass es kein Foul war. Also er räumt ihn da ja schon ab, aber hat er eben den ganzen Erfolg der Mannschaft durch seine Art, Fußball zu spielen, hat gefährdet.
Ja, ich sehe es trotzdem so, dass man solche Spieler braucht, gerade in wichtigen Spielen. Aber bei Vidal ist es halt auch so, dass er manchmal overpaced und dass du ihn dann irgendwie vor sich selbst schützen musst. Und das hat halt in dem Moment gefehlt, weil wenn du ihn vom Platz genommen hättest, dann gut, du hättest den Spielertyp dann nicht, zwar nicht mehr in der Hinterhand gehabt, dann wäre wahrscheinlich Kimmich gekommen oder so. Das ist ein anderer Spielertyp. Aber eigentlich braucht man solche Spieler schon im richtigen
Spiel. Aber Entschuldigung, wenn du beide Spiele anschaust, waren es zwei Schlüsselszenen, die uns mit das Weiterkommen gekostet haben, waren verursacht durch ihn. Verschossene Elfmeter, gelb-rote Karte. Beides einfach in einer Dämlichkeit nicht zu überbieten. Und er regt mich auch als Spieler momentan so auf, weil er jeden Rhythmus im Spiel kaputt macht. Wie der Bälle annimmt, wie lange das braucht. Das stoppt jeden Ball, verarbeitet ihn weiter. Immer mit dem Rücken zum Tor. Ich weiß nicht, es ist so eine Blockade, die der Typ verursacht. Klar, der hat auch seine guten Seiten, ist extrem stark im Pressing, er luchst viele Bälle ab. Er ist auch offensiv stark, er ist ein Typ, der auch einen Unterschied machen kann, auch im Kämpferischen. Aber in den Spielen, es war fatal.
Ja, ich finde, das mit dem Elfmeter, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, so was passiert.
Nee, ja, das passiert, aber das passiert bei uns zu oft und es darf in so einem Spiel, in so einer wichtigen Szene, es darf einfach nicht passieren. Entschuldigung.
Aber es ging was letztes Jahr im Halbfinale
ja, hat gleiche Scheiße. Müller verhauen, ja. Darf nicht passieren.
Ja, darf nicht passieren. Es passiert, aber es gehört
ja,
dazu.
Aber es passiert uns zu häufig.
Er hat aber auch im Hinspiel das Tor gemacht.
Ja, aber es passiert uns zu häufig, oder?
Also Elfmeter würde ich ihm auch nicht ankreiden, aber ich finde halt, das ein Spieler soll halt auf dem Niveau nicht überpacen.
Wenn du ins Halbfinale der Champions League kommen willst, dann musst du die scheiß Elfmeter da reinmachen.
Ja, natürlich, aber trotzdem kann man es ihm nicht vorwerfen.
Doch.
Das passiert.
Nee.
Da sehe ich.
Das kann passieren,
die
aber
roten
ich werf's
Karten,
vor.
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber da ist.
Er hat
Martinez,
die Chance, er hat es nicht gemacht.
Martinez hat es da im Hinspiel versaut durch seine gelb-rote Karte.
Auch.
Aber so eine vergebene Chance, da kannst du auch jede Großchance, die vergeben wurde
Vidal.
Von Robben oder von Müller, keine Ahnung, kannst du sagen, die sind schuld. Weil
nee,
der Elfmeter ist auch eine Großchance.
Ja, ist für mich was anderes nochmal.
Der Elfmeter ist nicht 100% ein Tor, sondern es ist halt eine Großchance, wie aus dem Spiel heraus auch.
Ja. Wobei Vidal hätte vorher auch schon rot kassieren können, weil ich habe es euch, glaube ich, geschickt, die Szene, wo Vidal Toni Kroos einfach mit der Faust in die Fresse haut, als er im Bein nicht kommt, ist so legendär, hat der Schiedsrichter irgendwie gar nicht gesehen, Toni Kroos macht auch keine große Sache draus, aber er wird halt so ausgespielt, Vidal hastet von einem zum anderen den letzten Toni Kroos, gibt einfach voll mit der Faust einen mit.
Ja, habe ich gar nicht gesehen.
Legendär. Also, Wahnsinn, ja. Dann
sind wir uns einig, dass es ein entscheidender Faktor für die Niederlage war. Das waren die beiden roten Karten.
Ja, klar.
Das der entscheidende so. Faktor.
Und er hatte eigentlich noch Glück, dass er erst in der 87. vom Platz geflogen ist.
Aber Casemiro hätte auch fliegen müssen. Genauso.
Ja,
das ist jetzt
natürlich.
Liegt nicht in unserer Hand, aber genauso.
Ja, aber wir kommen ja jetzt dann zu den nächsten Toren und damit zu den nächsten Fehlentscheidungen.
Ja, gut, dann ging es halt wieder völlig dahin, eigentlich wie im Hinspiel, als wir zu 10 Mann gespielt haben. Wir haben es dann noch ein bisschen die Verlängerung recht gut rüber gerettet eigentlich, aber dann, ja, steht es halt 2-2. Das war eine krasse Fehlentscheidung eigentlich. Gut, wenn du es im Spielfluss gesehen hast, hat man halt gesehen, dass sich Costa genau dann bewegt, aber trotzdem auf dem Niveau.
Ja. Ist schwer. Beim 3-1,
3-2.
Beim 3-2, da kann ich es einsehen, das ging so schnell.
Ja.
Das war auch eine Millimeterentscheidung, dass man das nicht sieht. Das ist eine Glücksentscheidung vom Linienrichter. Aber wie du sagst, das 2-2, das muss man eigentlich sehen.
Ja,
ja, finde ich auch.
Ich meine, nach dem 2-2 war es dann schon eigentlich durch das Ganze. Hast du auch gemerkt, da war die Motivation gebrochen und alles. Man hatte halt versucht, sich irgendwie ins Elfmeterschießen zu retten. Wobei auch da nicht die Wechsel hingegen, dass du versuchst, es irgendwie zu zementieren. Das war ja auch im Hinspiel so absurd, wie wir da gewechselt haben, als alles aussichtslos war.
Ja, habt ihr auch schon über den Wechsel von Ribéry, also in diesem Rückspiel gesprochen.
Nee.
Wurde ja auch ziemlich früh eigentlich ausgewechselt.
70. glaube ich, ja.
Ja, sowas in dem Dreh. Ganz am Anfang gab es ja diese Szene, wo ja, ich weiß gar nicht, was er falsch gemacht hat oder was er gemacht hat, aber Ancelotti gibt ihm gibt ihm irgendeine Anweisung und er beleidigt, wie er immer ist, zeigt dann an, ja, dann wechsel mich halt aus. Und dann war er ja eigentlich in der zweiten Halbzeit, hat er ja eigentlich gut gespielt.
Ja.
Da ist er ja, hat er ist ja mehr durch die Mitte gekommen und hat eigentlich das Angriffsspiel angekurbelt und dann wird er nach einer Stunde oder 70 Minuten rausgenommen und es kommt halt einfach Costa, der einfach sowas von grottenschlecht ist zurzeit, und kannst da eigentlich überhaupt nirgendwo aufstellen.
Zurzeit seit Jahren, also seit eineinhalb Jahren.
Seit nach der ersten Rückrunde.
Genau.
Die erste Rückrunde war mega und danach nur noch scheiße. Und
jetzt wieder.
Da hätte man, also da ist ja sogar Coman noch besser.
Ja, absolut.
Kann ich nicht verstehen.
Ich glaub,
erstens,
ich glaub
warum
nicht,
man Ribéry überhaupt rausgenommen hat und zweitens, warum man Costa gebracht hat.
Ich glaube auch nicht, dass Costa nächste Saison noch bei uns spielt, ganz ehrlich.
Hoffentlich
aber
nicht.
Ja, Ribéry fand ich auch krass. Der war gut drauf, der hat gebrannt, der hat es auch nicht verstanden. Hat er jetzt auch dazu geführt hier, dass Carlo jetzt richtig Ärger anscheinend schon wieder hat mit Ribéry. Ribéry und Carlo streiten sich. Der Haussegen hängt schief laut Sport.
Am Anfang der Saison war es genau noch anders.
Küsschen von Carlo für Geduld.
Ja, aber auch im Hinspiel, wie Costa da gespielt hat, davon ist er noch viel schlimmer. Also das war die größte Katastrophe überhaupt. Da hat einfach nichts gemacht. Ist nicht nach hinten gelaufen.
Ja, das war schlimm. Ich frage mich die ganze Zeit, ob er irgendeine Verletzung hat, über die man schon wieder nichts erfährt. Weil ich finde es so indiskutabel, wie er da auftritt. Ein Typ, der für sich einen Anspruch hat, keine Ahnung, Weltfußballer werden, labert immer auf. Und spielt dann in den entscheidenden Spielen, wenn er die Möglichkeit hat, so scheiße.
Aber heute habe ich gelesen, dass er ja vielleicht heute von Anfang an für Ribéry spielt, wegen dem Zwist mit Ancelotti.
Uhu.
Und dass Costa ja jetzt wieder topfit ist und deswegen von Anfang an spielen
kann. Wird super geil.
Ich hoffe nicht.
Ja. Und dann
war es sowieso entschieden.
3-2. In der Szene, Neuer bricht sich den Fuß. Wir haben schon vorher gesagt, unfassbar, wie eigentlich da mit der Gesundheit der Spieler umgegangen wird, weil das war ja eine Schraube von dem Zehen, wo vom ersten Realspiel, die sich dann im Fuß verdreht hat und ihm den Fuß bricht. Ja. Kann man froh sein, dass es nicht noch mehr Verletzte gab, bei Lewandowski, Boateng, Hummels und Neuer.
Aber Boateng konnte ja auch schon nicht mehr laufen, so zu dem Zeitpunkt, also das war auch übel.
Und dann war ja eh schon alles.
Ja, aber was halt, ja, Boateng konnte nicht mehr laufen, das hat man eigentlich schon gesehen, aber Hummels war eigentlich mega stark, Boateng auch, aber in den entscheidenden Szenen standen sie viel zu weit weg. Es kann halt auch einfach nicht sein, dass ein Cristiano Ronaldo einfach mal 5 Tore schießt.
Und es kann auch nicht sein, dass ein Philipp Lahm gegen Cristiano Ronaldo ins Kopfballduell gehen muss.
Ja, gut, das passiert schon mal. Das gab es auch früher gegen Jan Koller oder so. wenn das der Gegner ordentlich spielt und dann, die wollen das ja und das passiert dann schon mal. Aber dass einfach der Cristiano Ronaldo da im 16er 5 Meter um ihn rum kein Mensch steht, das kann einfach nicht sein.
Ja.
Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass halt Hummels und Boateng nicht ganz fit waren.
Ja.
Aber ich meine, das ist ja kein Unbekannter. Das ist unerklärlich.
Das hat mich auch total überrascht. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ist mir noch nie so aufgefallen, dass Cristiano Ronaldo so krass sich freie Räume verschafft hat in dem Spiel.
Vor allem hat er ja gar nicht gut gespielt.
Nein.
Der hatte ja kaum einen Ballkontakt. Das war ja eigentlich ein Witz, was der
jedes
da abgeliefert hat.
Ihm war dann so.
Aber dann steht er halt einfach auf einmal da mega frei. Also es hat mich so aufgeregt.
Ja, hier, auch Kicker und so bewerten die Top-Noten, Hummels und Boateng. In der ersten Halbzeit haben die wirklich viel gerissen. Aber wenn du in 2 Spielen 5 Tore, 6 Tore von Cristiano Ronaldo quasi kassierst, Entschuldigung, 4 Tore kassieren, jedes Mal steht er so frei.
Ja, ich denke, Ancelotti hätte auch Boateng wahrscheinlich rausgenommen, wenn nicht der Vidal-Wechsel hätte sein müssen. Und ich weiß gar nicht, am Ende, ja, Ribéry-Wechsel, sowieso unerklärlich. Und dann hat er halt schon dreimal gewechselt, da konnte er keinen Innenverteidiger mehr rausnehmen.
Und dann steht es halt 4-2 und wir fliegen dann noch relativ mit Pauken und Trompeten raus.
Naja, es war nach Verlängerung, ist jetzt schon knapp. Klar, zwar im Endeffekt im Ergebnis ist es nicht
hoch.
Mehr so knapp, aber wenn du erstmal in die Verlängerung im Rückspiel kommst, das mit zweimal nur mit 10 Mann, dann ist es eigentlich schon knapp.
Entschuldigung, du hast recht, es war halt einfach saudämlich, weil Madrid war komplett schlagbar.
Ja, es sind halt sehr viele Fehler zusammengekommen. Die eine Sache sind die Schiedsrichterentscheidungen, obwohl ich da eigentlich gar nicht mal so drauf rumhacken will, weil wenn man die, ich glaube, so 7 große Fehlentscheidungen gab es in Hin- und Rückspiel und da waren, glaube ich, 4 für uns und 3 gegen uns. Also es war eigentlich relativ ausgeglichen.
Absolut, ich auch.
Und das ist eigentlich nicht wirklich eine Ausrede.
Quizfrage, Jungs, warum hackt Rummenigge und alle beim FC Bayern so mega auf den Schiedsrichter rum?
Ja, um abzulenken von eigentlichen Problemen.
Weil Carlo Ancelotti sonst ein fucking Problem hat, die Presse auf ihm rumhackt und ihn in Frage stellt, warum es denn jetzt nicht besser läuft, wie wir jetzt rausfliegen. Und wenn wir jetzt heute rausfliegen gegen Dortmund, dann wird es erst richtig losgehen. Das war reine Taktik.
Das hat ja aber diese reine Woche schon Taktik angefangen, ja, das mit den Ancelotti etwas zweifeln in den Medien.
Ja, haben sie schon clever gemacht, Rummenigge und so. Ich fühle mich beschissen und alles.
Ja,
es waren ja auch Sachen dabei.
Ja,
aber insgesamt auch unser 1-2 war auch abseits, wenn du es genau nimmst. Eine Sache, die mich noch massiv stört, auch insgesamt, finde ich keine Beachtung. Welche Tore haben wir denn gegen Real Madrid geschossen?
Elfmeter.
Und?
Also Kopfballtor von Vidal im ersten Spiel.
Standardsituation und?
Eigentor.
Elfmeter Eigentor. Und Eigentor. Wir haben kein einziges Tor aus dem Spiel erzielt gegen Real Madrid. Also wir haben zwei, ja, weiß ich nicht. Also Elfmeter, Standardsituation, komisches Eigentor.
Ja, das stimmt schon.
Wir und Real Madrid?
Eigentlich vom Gefühl her hatte man die Spiele gut im Griff, aber man hat nicht Torchancen am laufenden Band kreiert, sondern eigentlich relativ wenige Chancen. Die Toren sind dann eher zufällig entstanden, wie du es gerade gesagt hast. Und Real hat eigentlich eher den passiven Part gehabt, ist aber zur Stelle gewesen und hat die Chancen, die sie hatten, haben sie halt einfach reingemacht.
Wobei, du musst es auch wirklich ganz ehrlich sagen, Basti und ich haben es auch schon gesagt, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wir hätten uns nicht beschweren können im Hinspiel, wenn wir das sehr hoch verlieren. Es war so ein Chaos,
ja,
es war so
schlecht. Hatten wir in der zweiten Halbzeit vor allem schon, oder gegen Ende dann, nach der gelb-roten Karte, hatten wir schon Glück. Ist auch stark Neuer und Real hat es auch nicht gut ausgespielt.
Null. Also,
ja, klar, da hätten wir höher verlieren müssen eigentlich.
Es ist halt, das Traurige ist, finde ich, dass es so unfassbar dumm und unnötig war. Mein Mann, gegen Barcelona zum Beispiel, fand ich, war es verdient und alles gepasst. Gegen Atletico habe ich mit dem Fußballgott gehadert und hier fand ich es einfach nur dumm. Da lag es einfach in unserer eigenen Hand. Gerade da kannst du mal Schiedsrichter schimpfen, aber durch unsere eigenen, auch individuellen Fehler, da Schiedsrichter und Trainer,
ja, viele Sachen,
wir hatten
es
in der Hand.
Individuelle Fehler von den Spielern, die roten Karten, darf nicht passieren, vor allem nicht in beiden Spielen.
Hätte aber auch verhindert werden können, teilweise von Ancelotti.
Ja, natürlich. Ja, Ancelotti hat natürlich auch Fehler gemacht. Vidal im Rückspiel früher runternehmen. Die Wechsel sind ja auch zumindest sehr fragwürdig. Dann kam natürlich auch noch ein bisschen Verletzungspech hinzu. Neuer war nicht richtig fit.
Na gut, aber bei dem hast du nichts gemerkt.
Nee, das hast du eigentlich nicht gemerkt. Aber ja, Hummels und Boateng im Hinspiel gar nicht. Im Rückspiel, ja, haben sie gespielt, auch gut, aber trotzdem in den entscheidenden Momenten waren sie nicht bei Ronaldo. Also, ja, Schiedsrichter, Ancelotti, individuelle Fehler, Verletzungen, ist alles zusammengekommen.
Das
weil
ist halt einfach schade.
Ja, sehr schade. Ja, weil eigentlich war Real war auch nicht wirklich gut.
Nein, die waren schlagbar. Ich war auch über manche Spieler, war ich auch irgendwie echt traurig, weil wir haben jetzt die ganze Saison über zum Beispiel Thiago so mega gelobt, was er macht. Und ich finde, in den ganz krassen Spielen, wie jetzt gegen Real, er schafft es nicht, den Spielen dann irgendwie einen Stempel aufzudrücken, da zu glänzen. Ich habe ihn nicht wahrgenommen eigentlich in diesen Spielen. Er hatte einmal sogar eine Chance in der ersten Halbzeit, Rückspiel oder so. Aber ich finde, der taucht da ab. Und das ist schade. Und ich fand auch, was der schon gesagt, Alonsos Spiel zum Beispiel eine Frechheit. Was der in seinem Alter für Fehlpässe gemacht hat, für Unruhe da reingebracht hat. Schlechteste Spieler da für mich auf dem Platz. Also fand ich einen Witz einfach.
Aber
die haben mich einfach enttäuscht.
Im Hinspiel wurde er ja dann ausgewechselt. Das war.
Rückspiel wurde auch ausgewechselt. Ja. Standing Ovations dann noch vom Real-Fans.
Ja, aber ja, er hat nicht seine besten Spiele gemacht, aber gerade im Hinspiel, wo du dann mit 10 Mann spielst und so einen erfahrenen Mann gebrauchen kannst, hätte ich ihn niemals ausgewechselt.
Ja, ja, gut.
Auch wenn es nicht sein bestes Spiel war.
Ich finde es halt allgemein eher schade, weil er so die herausragende Person ist für das Problem, dass bei uns dieser Wechsel nicht stattfindet von einer alten Generation zu einer jungen. Und wo man so einen Kimmich im Hintergrund hat, der halt einfach gar nicht mehr spielt, unter dem Hintergrund finde ich es halt sehr, sehr schade. Ja.
Und dann geht es halt dahin in der Champions League. Hier nochmal kleine Gratulation an den Roman, der bei uns auch öfter zu Gast war, weil seine Juve ist mittlerweile sowas von sackstark und wie er es prognostiziert hat, es dauert halt noch ein, zwei Jahre und dann sind die mit in der Weltspitze.
Ja, die sind Top-Favorit dieses Jahr.
Die sind mega gut drauf, finde ich. Jungs, ich würde sagen, wir brechen jetzt auf und machen dann gleich weiter. Wir hören uns gleich wieder. Felix, ist sehr gut, dass du da bist, weil da wird die Diskussion ein bisschen aggressiver, ein bisschen emotionaler, ein bisschen plakativer und sehr gut.
Ja, bis gleich. Ein asozialer.
So Wörter wie Scheiße sind vorhin nicht gefallen, aber dafür bist du halt hier. Ja. Bis gleich. So, Jungs. Kleine Unterbrechung mit der Nachsprechung zu Real und allen anderen Themen, weil jetzt steht erstmal das DFB-Pokal-Halbfinale an. Der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wir gehen jetzt gleich rein, weil in 7 Minuten geht das Spiel schon los. Basti zeigt mir gerade die Aufstellung, eigentlich alles wie gehabt. Keine sonderlich großen Überraschungen, Müller spielt halt nicht. Deswegen von euch eine kleine Einschätzung und natürlich auch festgenagelt. Wie geht es denn heute Abend aus? Ich schau mal den Felix an hier.
Ja, was man noch sagen muss vielleicht, dass Martinez spielt statt Boateng, aber ansonsten ist es halt ja, die typische Aufstellung. Ich gehe von einem knappen Spiel aus, weil gut, wir haben jetzt die letzten 5 Spiele oder du hast es vorhin nochmal so wiederholt, verloren haben. Dortmund ist auch nicht so gut drauf, ist auch aus der Champions League ausgeschieden, aus verschiedensten Gründen. Reden wir vielleicht auch später nochmal drüber, aber auf jeden Fall glaube ich, es wird knapp. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in die Verlängerung geht. Deswegen sage ich mal nach 90 Minuten 2-2.
Basti?
Ja, bloß nicht wie beim letzten Mal, als wir hier waren mit Verlängerung in Elfmeterschießen. Ich glaube auch, dass es ein knappes Ding wird. Irgendwie sind wir angeschlagen und verunsichert, aber ich gehe mal von einem 1-0-Sieg in der regulären Spielzeit aus.
Ja, zwei taumelnde Boxer irgendwie. Der BVB immer noch getroffen vom Bombenattentat. Wir haben noch so ein bisschen zu knabbern an Madrid. Ich weiß, man hört es nicht gerne, aber irgendwie, dass den Verantwortlichen klar wird, dass es einen Umbruch geben muss, bin ich dafür, dass wir verlieren. In welcher Form auch immer. Ich glaube nicht, dass da heute wenig Tore fallen. Ich glaube, wir verlieren 2-3. Entscheidend aus. Leute, wir sehen uns dann, würde ich sagen, vielleicht schon in der Halbzeit. Ansonsten nach dem Spiel. Spannendes Spiel. Ich bin gespannt. Danach werden wir schlauer sein. Bis gleich.
Jo. Bis dann.
So, Jungs. Halbzeit in der Allianz Arena. Bayern führt 2-1. Ja, wie habt ihr das Spiel so gesehen in der ersten Halbzeit? Basti, schaust schon so erwartungsvoll.
Ja, Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. In den ersten Minuten hat Bayern auch eigentlich die Initiative übernommen zunächst. Dann hatte Dortmund eigentlich eine richtig gute Chance. Da hätten sie gleich das 1-0 machen müssen. Innerhalb der ersten 5 Minuten hätten in Führung gehen können.
Aubameyang.
Haben sie aber nicht reingemacht und dann ging es so weiter. Und in der 19. Minute dann der Patzer von Martinez und das 1-0 für Dortmund. Eigentlich gar nicht aus einer Überlegenheit aus dem Spiel heraus, sondern mehr so ein Zufallsprodukt und halt ein Fehler von Bayern, der eiskalt ausgenutzt wurde.
Naja, Zufallsprodukt. Dortmund hat am Anfang, fand ich, sehr geil gepresst. Und das Resultat aus dem Pressing ist halt dann so ein Tor. Wenn du halt nicht da bist und so offensiv presst, steht da auch keiner, dann fällt das Tor auch nicht. Also, ja,
aber ich fand trotzdem, dass Bayern eigentlich mehr Spielanteile hatte. Bis auf diese eine 100%ige Chance von Dortmund.
Spielanteile vielleicht schon, aber ich fand bis zum 1-1 und eigentlich auch kurz danach hat Dortmund besser gespielt als Bayern. Weil ich fand, die standen defensiv sehr, sehr gut. Bayern hat eigentlich zu keinen Chancen gekommen. Und irgendwie dann wieder durch eine Standardsituation 1-1, Felix.
Ja, das ist das Typische. Wir bestimmen zwar das Spiel, aber die anderen haben die Chancen. Also das zieht sich ja schon eigentlich seit Jahren durch in so Spitzenspielen, dass wir den Ballbesitz haben, das Spiel. Ja, es schaut so aus, als ob wir es dominieren, aber dann irgendwie doch irgendwelche Fehler machen oder die anderen machen gleich die erste Chance rein. Und wir hatten zwar bis dahin 80% oder 70% Ballbesitz, aber hatten noch gar keine Chance.
Weil ich halt Dortmund in der Defensive und im Pressing halt einfach ziemlich geil fand. Ich fand es einfach insgesamt ein tolles, munteres Fußballspiel so.
Ja, die erste Viertelstunde oder 20 Minuten bis zu dem Tor hat Dortmund auf jeden Fall stand hinten gut, hat gut gepresst und dadurch auch, wie man so schön sagt, den Fehler erzwungen, sind auch verdient in Führung gegangen, wenn man auch diese Riesenchance ganz am Anfang sieht, wie Basti erwähnt hat. Aber nach dem Tor hat halt sich dann auch unser Ballbesitz ausgezählt und wir sind immer stärker geworden, haben die Bälle zurückerobert. Xabi Alonso hat geile Pässe geschlagen und es wurde immer besser eigentlich. Jetzt die letzten Minuten war es ja ein richtig geiles Spiel von uns.
Richtig schöne Chancen rausgespielt, das 2-1 dann durch Hummels, der verlorene Sohn quasi, hat aber auch nicht wirklich gejubelt. Hat schon seine Dortmund-Homies, wollte er nicht beleidigen. So.
Ja, spätestens nach dem 1-1 haben wir auf jeden Fall komplett die Kontrolle übernommen. Und man hatte schon das Gefühl, selbst jetzt nach dem 2-1, da könnte noch was passieren und noch ein weiteres Tor für uns fallen. Und ja, wie es der Fußball so will, auch Martinez mit dem Ausgleich nach dem Standard, ist natürlich auch schön, dass er nach seinem Patzer da das dann gleich wieder ausbügeln kann. Wer mir auch gefallen hat, ist Thiago, und zwar hat er auch in der Defensive zweimal richtig schön abgeräumt und auch der von mir zuvor gescholtene, genau, von mir gescholtene Vidal. Für gleich zu Ende. Hat auch zwei, drei richtig gute Aktionen gehabt, also Ball zurückerobert, gleich Pass weitergespielt.
Genau. Ja, wie gesagt, man ist immer besser ins Spiel gekommen zu dem Ballbesitz und zur Spielkontrolle sind dann auch die Chancen dazugekommen. Am Ende hat man sie ja fast reihenweise gehabt, hätte vielleicht sogar noch höher in Führung sein können.
Martinez nochmal am Pfosten oder an die Latte, Lewandowski ganz allein aufs Tor zu Vidal, semmelt ein Ding nach dem anderen irgendwie drüber so.
Robben hat irgendwie noch keine große Szene gehabt.
Es läuft mehr über links heute. Über Ribéry, Alaba, die Seite so. Dembélé ist aber auch echt schwach. Ich habe mich noch voll gefreut vorhin auf ihn. Er hat viele so Schiedsrichteraktionen provoziert. Kann fast froh sein, dass er auf dem Platz steht. Also wandelt er schon so an der Gelb-Roten. Und über seine Seite entstehen einfach lauter Angriffe. Also defensiv. Ich würde mich nicht wundern, wenn Tuchel ihn jetzt runternimmt. Ja, munteres Spielchen. Ich befürchte leider, dass es nicht mehr so wirklich spannend wird. Wenn Bayern jetzt relativ schnell das 3-1 macht, dann ist es wahrscheinlich durch.
Ja, wenn sie es machen, schon. Aber jetzt ist es noch ein knappes Ergebnis. Und ich denke, Dortmund wird anders wieder aus der Kabine kommen. Wahrscheinlich ähnlich wie am Anfang der ersten Halbzeit. Und nochmal richtig Gas geben. Und es ist noch nicht gegessen. Schauen wir mal. Wird immer noch spannend.
Ja, super. Dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in 45 Minuten wieder. Wir werden mal schauen, wie es dann steht, ob der BVB untergegangen ist, ob es nochmal spannend wird, ob wir in die Verlängerung gehen. Wir werden es sehen. Bis dann, Jungs. So, Jungs. Die Schlacht ist geschlagen. Ich habe es gerade schon gesagt, genau das ist der Grund, warum ich nicht beim Tippspiel mitmache. Weil ich halt einfach die Ergebnisse nenne und dann kommen sie so. 2-3 verloren.
Ich spiegel auch absolut den Spielverlauf wieder. Einfach so schlimm, dämlich. Die Fußballweisheiten schlagen einfach wieder voll zu. Wenn man die Dinger nicht macht, dann wird es am Ende bestraft. Also man war ja so überlegen, weiß gar nicht mehr, in welcher Spielminute das war, wo wir da im Strafraum vorm leeren Tor ein bisschen hin und her gepasst haben, um das Ding dann nicht zu machen. Und ab da hatte man schon so das Gefühl, oh, das wird sich eventuell noch rächen. Und so kam es leider auch am Ende.
Ja, ich bin ja eigentlich so, wenn ich mich so aufregen muss wie heute, dass ich dann am liebsten gar nichts mehr sage, in mich kehre und mich für mich aufrege. Aber es war echt mal wieder eine Katastrophe. Wir zur Halbzeit haben ja noch gesagt, wie super wir das Spiel unter Kontrolle haben, dass wir schon eigentlich hätten höher führen müssen. Und dann kommen wir aus der Kabine raus. Auch gleich mal rennt wieder Lewandowski frei aufs Tor und versaut's wieder. Was mit dem los war heute, keine Ahnung. Hat irgendwie immer die falsche Entscheidung getroffen, wenn er am Ball war. Ganz untypisch. Und dann plätschert das Spiel so vor sich hin. So
Bayern irgendwie, keiner hat mehr wirklich Bock, so ganz langsam im sie trotten da umher, spielen trotzdem irgendwie noch Chancen raus, weil Dortmund auch gar nichts macht, aber sie nutzen die Chancen nicht. Und dann haben wir ja schon miteinander gesprochen und gesagt, ja, also so kann es halt nicht weitergehen, wenn sie jetzt kein Tor schießen, dann wird Dortmund wieder irgendwann den Ausgleich schießen und dann geht es in die Verlängerung. Und noch krasser war es ja dann auch mit Dembélé. Wir sagen noch, mein Gott, ist der Typ heute schlecht. Und dann bereitet
doch er... Doch, das erfüllt, was ich erwartet habe.
Ja, dann macht er das 3-2 und bereitet da das eine Tor vor. So dämlich sich anzustellen, das hätte ich nicht gedacht nach der ersten Halbzeit, dass das möglich ist.
Ja, es ist... Wir haben es einfach selber komplett versaut. Wir haben alles in der Hand gehabt, das Spiel in der Hand gehabt. Wir hatten die Chancen, wir haben alles gehabt. Es war ja auch nicht so, dass der BVB mega stark war. Das war ja teilweise ein Fehlpass-Festival heute. Also auch von unserer Seite am Ende einfach nur noch der lange Ball die ganze Zeit nach vorne. Es war einfach, man war einfach selber schuld. Es war einfach selten dämlich. Es war unfassbar, unfassbar dumm.
Da wird wieder der Klassiker ausgepackt, ganz am Ende, wenn man es eilig hat, ein scheiß Freistoßtrick oder, also keine Ahnung, ob es ein Trick werden sollte.
Freistoß in die Seitenauslinie zu hauen,
ja,
das ist schon wirklich...
Das ist legendär, ja.
Ja, woran lag's? Wer ist aufgefallen? Was ist aufgefallen im Spielverlauf? Klar, wir haben die Buden nicht gemacht. Lewandowski untypisch schwach vom Strafraum, aber auch Robben, was der an Chancen hatte. Also eigentlich schickst du die wahrscheinlich 4-1 nach Hause, aber trotzdem halt auch so viele individuelle Fehler, irgendwie dann auch so einfallslos. Und dann auch, wir haben es besprochen schon ein bisschen, so saukomische Wechsel. Da geht Hummels raus, in Topform, macht ein Tor, spielt super, Boateng kommt rein, der schleppt sich nur noch über den Platz.
Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Costa, gut, der hat jetzt auch nichts mehr gerissen, aber was wollte er da noch machen? Aber Müller war positiv, also der hat nochmal Schwung reingebracht und hat da mit Robben auf der Seite gut Chancen kreiert. Also der hat auf jeden Fall nochmal Schwung reingebracht, aber mei, wenn man die Chancen halt entmacht, dann bringt es alles nichts.
Ja, war einfach die Chancenausbeute. Lahm hat am Ende ein bisschen müde gewirkt, hat ja auch leider den einen... Ja, durch seinen Ballverlust den Ausgleich da herbeigeführt. Aber kann man natürlich jetzt absolut nicht aus dem Gesamtspiel herausheben, dass er da irgendwie verantwortlich wäre oder irgendwas. Verantwortlich war einfach, dass man die Dinger da nicht reingemacht hat vorne. Lewandowski, wie ihr gesagt habt, war irgendwie nicht auf der Höhe, wie man ihn sonst kennt. So stark in der Ballannahme und Weiterverarbeitung waren heute eher dann Ballverluste drin. Ja.
Ich finde, der Felix hat es eigentlich ganz gut gesagt. Es wirkte irgendwie, als würde man das Ganze nicht ernst nehmen. So unkonzentriert und fast schon ein bisschen so läppisch. Einfach das Ding nicht nach Hause spielen. Ja, jetzt sind wir ausgeschieden im Halbfinale vom DFB-Pokal. Jetzt wird der Wind ein bisschen rauer werden, weil es tut mir leid, ich muss damit ankommen, Jungs. Wenn wir jetzt mal die Saison von Carlo Ancelotti mit der Saison von Pep vergleichen.
Kannst du hier noch einen Punkt hinzufügen?
Jetzt? Raus im Halbfinale DFB-Pokal. Gut, hat Pep auch schon geschafft, muss man der auch fairerweise sagen. Champions League im Viertelfinale ausgeschieden und im Vergleich jetzt zum Vorjahr 8 Punkte weniger als Pep zum gleichen Zeitpunkt letzten in der Bundesliga. Letztes Jahr wäre jetzt der BVB vorne gewesen und wir nicht mal mehr in der Liga. Also ich bin gespannt, was die Presse jetzt daraus macht, ob sie sich auf Carlo jetzt schon einschießen. Weil ganz ehrlich, so gut schaut es nicht aus.
Wäre jetzt nicht ganz ungerechtfertigt. Ich finde es halt immer dieselbe Leier, muss man fast schon sagen. Und das habe ich mir auch nach dem Realspiel gedacht. Man merkt halt einfach, es ist seit Jahren im Kern dieselben Leistungsträger in der Mannschaft, die einfach immer älter werden und wo irgendwie der Umbruch fehlt. Und wie eigentlich schon prognostiziert, ist halt Ancelotti auch überhaupt nicht der Typ, der da irgendwas nur einen Schritt vorangebracht hätte. Also der ist halt der Bewahrer, so hat man es ja auch schon vorher prophezeit und setzt auf die alten bewährten Kräfte und...
Naja, die alten bewährten, er versucht halt in der jetzigen Situation das Beste rauszuholen, ohne auch nur irgendwie einen Deut an die Zukunft zu denken und irgendwie versuchen, etwas zu etablieren auf längere Sicht. Er will halt den Erfolg sofort und ist jetzt damit leider, muss man schon sagen, relativ krachend gescheitert.
Ja, das ist...
Also krachend gescheitert, das kann ich nicht bestätigen.
Weiß ich nicht, finde ich schon.
Also wenn man jetzt mal die Rückrunde anschaut, nach der Winterpause in der Bundesliga hat man eigentlich richtig stark gespielt, hat die Punkte geholt, dann so rund um die Realspiele, also ein, zwei Spiele davor, dazwischen und halt die beiden Realspiele und jetzt das Mainz- und Dortmund-Spiel. Gut, da hat man natürlich ein paar wichtige Spiele, also jetzt Pokal und Champions League verloren, Bundesliga, naja, das ist halt auch, wir haben großen Vorsprung, zwischen den wichtigen Spielen schonst du ein paar Leute, also da auf die paar Punkte, da gebe ich jetzt nichts. Aber ja, im Vergleich mit Pep im Halbfinale gegen Dortmund ausscheiden, gab es unter Pep auch, kann passieren, heute war es natürlich völlig unnötig. Und ja, in Champions League im Viertelfinale ausscheiden, das hört sich negativ an, weil wir in den letzten Jahren immer im Halbfinale waren. Aber ich meine, wir haben auch nie im Viertelfinale gegen Real oder Barca gespielt, sondern...
Naja, gegen Juve.
Ja, Juve, das war schon eine starke Mannschaft, aber ansonsten muss man ehrlich schon sagen, hatten wir die dicken Brocken... eigentlich erst im Halbfinale die ganz dicken Brocken. Und diesmal, gut, das mag auch damit zusammenhängen, dass wir in der Gruppenphase nur Zweiter geworden sind, aber eigentlich auch wieder nett, weil es ausgelost wurde, völlig offen.
Jetzt die Runde nicht.
Aber wir haben halt einfach mal einen der größten drei Brocken schon im Viertelfinale bekommen und dann kann man halt auch einfach ausscheiden. Auch wenn wir vorhin schon gesagt haben, es auch unglücklich oder die eigene Schuld dämlich war, ob jetzt Viertel- oder Halbfinale, gegen Real Madrid kann man ausscheiden, grundsätzlich.
Klar, du kannst ausscheiden. Ich sage das ja alles auch immer bewusst ein bisschen ketzerisch. Aber wenn du dir halt die Fakten jetzt anschaust, dann ist es aus von den letzten 4 Jahren das schlechteste Jahr jetzt schon. Ist so. Wir waren jedes Jahr davor besser, wenn du einfach nur drauf schaust, wie weit wir gekommen sind.
Ja, und vor Pep haben wir das Triple geholt und waren auch besser.
Was?
Und vor Pep haben wir das Triple geholt und waren auch besser.
Ja, klar.
Ja.
Ich sage nichts, das mit Pep zu tun, dann wird es ja noch schlimmer. Dann ist es das schlechteste Jahr jetzt wahrscheinlich seit 6-7 Jahren.
Ja. Ja, aber das ist so. Und, aber ich finde.
Felix Magath.
Nein.
Holen wir Felix Magath zurück.
Ich kann da nur in denselben Tenor einstimmen, den ich schon vorher angestimmt habe. Und was man auch nach dem Triple eben gesagt hat, Marta hat jetzt so eine Ära gehabt beim FC Bayern. Und die merkt man einfach, dass die ja halt zu Ende geht. Und jetzt nicht erst seit dieser Saison. Sondern der Stern, der sinkt schon seit längerem. Und das wird halt immer deutlicher jetzt. Also je länger es geht, umso klarer wird es. Und
ja, wir sprechen ja schon seit Jahren darüber, dass die Spieler alt sind und nach ausgetauscht werden müssen. Aber es passiert ja kaum was.
Ja, aber jetzt, ich muss das auch noch mal so deutlich sagen, weil alle ja glauben, ja nächstes Jahr haben wir die gleiche Chance und können vielleicht Real oder so auf Augenhöhe begegnen. Und das glaube ich eben nicht mehr. Weil unsere Mannschaft, die Qualität altert raus. Robben und Ribéry, es sieht nicht so aus, als wären wir die ersetzen. Und ich glaube einfach nicht daran, dass wir im nächsten Jahr, wenn wir die ersetzen müssen, irgendwie eine stärkere Mannschaft haben. Und dann wird es einfach so sein, dass wir, wenn du die Mannschaft Mann gegen Mann vergleichst, schwächer sind. Das heißt ja nicht, dass wir sie nicht schlagen können. Wenn alles zusammenkommt, wenn man Glück hat, wenn man über sich hinaus wächst. Aber im direkten Vergleich, was in den Jahren davor eben fand ich nicht so war, da fand ich, konnten wir personell mit Trainer und allem und so mithalten. Aber diese Zeit wird dem Ende entgegengehen jetzt, wenn man nicht massiv handelt. Und ich wüsste nicht mal, wir sind jetzt schon mitten im Umbruch drin.
Ja, ich finde, es ist noch ein bisschen früh, das jetzt zu sagen, weil du weißt nicht, was im Sommer passiert. Vielleicht wird da richtig Geld in die Hand genommen und was geändert. Aber was natürlich stimmt, ist, dass uns jetzt auch sehr erfahrene Stützen noch zusätzlich wegfallen, weil ich meine, ja, Philipp Lahm ist einer der alten Spieler, aber bei ihm ist es ja nicht so, dass er oft verletzt ist oder die Leistung nicht bringt, sondern der hat sie eigentlich immer gebracht. Und ja, Xabi Alonso mit Abstrichen, aber trotzdem ist er halt ein sehr erfahrener Spieler, der uns verloren geht. Und ja, wenn man dann mit jungen Spielern die Positionen auffüllt, hast du schon recht, es kann nicht gleich wieder so erfolgreich sein.
Nein, es muss ja nichts Schlechtes sein, aber jetzt wirst du halt langsam gezwungen, weil die Jungen ja gar nicht mehr spielen, das nicht graduell zu machen, sondern auf irgendwann dann auf einen Schlag. Oder du versuchst halt Leute zu finden, die schon älter sind, da hast du für die Zukunft nicht so viel, aber da muss man sich halt einfach dann fragen, das tun wir ja auch, Alonso, kann man ersetzen, klar, da könntest du sogar einfach Martinez hinstellen, was weiß ich, oder Kimmich oder so mit eigenen Mitteln. Aber dann Philipp Lahm adäquat zu ersetzen zum Beispiel und dann halt Robben oder Ribéry, wie willst du das machen? Da könnte ich dir nicht mal sagen, wen ich holen würde. um die einfach adäquat 1:1 zu setzen. Also
ja, es ist auch einfach nicht möglich, weil es sehr spezielle Spieler sind und halt auch Weltklasse-Spieler. Und da kannst du nicht dir 1:1 den gleichwertig ersetzen. Das ist sehr schwer. Kannst nur ja, auf deiner Philosophie aufbauend Spieler holen, die, wo du glaubst, dass die da gut reinpassen. Und das ist aber auch schwer, weil so junge Spieler, die brauchen dann noch Zeit. Oder du holst halt sehr erfahrene Spieler, oder du holst erfahrene Spieler, die sind dann richtig teuer.
Naja.
Und die andere Möglichkeit, gerade im defensiven Mittelfeld, hatten wir die letzten Jahre des Öfteren so eigentlich Spieler, die woanders schon aussortiert werden, zu alt sind wie Van Bommel oder jetzt Alonso, solche Spieler zu holen. Bin ich jetzt eigentlich nicht so der größte Fan von, allerdings hat es ja eigentlich ganz gut geklappt bisher.
Was ich halt auch schade finde, man hat gar nicht das Gefühl, dass es überhaupt probiert wird. Und das ist, finde ich, auch was, was man halt ein Ancelotti ankreiden kann oder was ich jetzt machen würde nach der Saison, wo ich ja doch eigentlich eher positiv gestimmt war, als er gekommen ist. Es wird gar nicht probiert irgendwie. Also es wäre.
Ist er jetzt dazu gezwungen?
Also ja, weil man auch sagt, ja, wen würde man jetzt holen? Ich meine, wozu haben wir Scouting-Abteilungen und Leute, die da schauen, wo es Talente gibt und wie schafft es Dortmund irgendwie hier so einen Dembélé irgendwo rauszufischen? Ist natürlich immer Glück
ja,
dabei.
An dem war Bayern ja auch dran, da waren ja viele dran.
Ja, aber da muss man es halt schaffen, die zu holen. Oder wie gesagt, es kann ja auch ins Auge gehen. Wie gesagt, jetzt Costa wird hier viel kritisiert. Als er kam in der ersten Hälfte der Saison, sah es super aus, was er gemacht hat alles. Da war man eigentlich recht zuversichtlich, dass da vielleicht was passieren kann oder dass er auf jeden Fall viel mehr bringt, als es jetzt den Anschein hat. Und da muss halt irgendwie, finde ich, mehr kommen einfach. Da passiert zu wenig irgendwie. Auch wenn ich jetzt auch keine Namen parat hätte, aber auch immer wieder genannt hier bei uns, warum spielt ein Kimmich zum Beispiel nicht? Der hat ja sogar gut gespielt. Ist ja nicht mal so, dass man ihn ausprobiert hat und es hat nicht funktioniert oder so.
Zu Beginn der Saison hat er ja auch unter Ancelotti sehr viel gespielt und auch viele Tore gemacht. Da war er auf einmal irgendwie so fast schon Goalgetter. Ja, aber lass uns das doch mal von hinten nach vorne eigentlich durchgehen. Ulreich wird wahrscheinlich wechseln. Geht man davon aus jetzt, oder? Felix
ja,
nach.
Ja, heißt.
Vielleicht, weil er jetzt spielt, nicht?
Ja, es heißt ja, er will gehen, hört man so. Er will wieder spielen. Ich frage mich nur, wo. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein Erstligaverein sich den Typ ins Tor stellt.
Boah, jetzt komm. Der hat schon das Potenzial, irgendwo nach England zu gehen für gutes Geld oder so.
Ja gut, England, wo man Pantorhüter gern hat, da kann ich es mir schon
vorstellen. Ja, das ist ein Felixloser
geworden. In Deutschland nicht. Ich meine, er hat es ja nicht mal beim VfB wirklich geschafft.
Ja, ja gut, aber dann wird man halt versuchen, irgendeinen Torwart, der irgendwo in der zweiten Reihe steht, vielleicht einigermaßen Erfahrung hat, wie Reina oder so, zu holen. Ja, das wird so kommen. Und dann denke ich mal.
Ja, waren ja schon ein paar Spieler in Gesprächen. Ja. René Adler, Sirigu von PSG. Ich denke, so einen erfahrenen Torhüter wird man holen.
Dann weiter, Außenverteidigung, wird man für Philipp Lahm einen neuen Spieler holen oder gehen wir auf die interne Lösung?
Ich glaube nicht, dass man jemand holt. Man hat mehrere Möglichkeiten mit Rafinha, Kimmich und Rudi, wo ich jetzt keine optimal finde, aber was ich bisher so gehört habe, also nichts. Es sagt für mich aus, dass wir da nichts machen werden.
Er sagt ja auch Jereschke in diesem Interview mit dem oder wie das heißt. Mit Kimmich und Rafinha sind wir gut aufgestellt. Zudem kann es keinen Nachfolger für Lahm geben, weil er so außergewöhnlich ist. Er zählt 10 Jahre in Folge zu den 10 besten Spielern der Welt. Also werden wir da nichts tun. Wenn wir dann weitergehen, Alonso wird gehen, holen wir für den ein Backup oder gehen wir da auch auf die interne Lösung mit Martinez?
Also ich bin etwas zwiegespalten. Ich glaube, eigentlich haben wir die Nachfolger schon im Kader mit Kimmich, Sanchez.
Theoretisch Alaba?
Nee, für mich nicht. Aber ja, Martinez, obwohl Martinez und Vidal, das geht nicht. Du kannst eigentlich nur einen von beiden spielen lassen. Aber da haben wir eigentlich genug Möglichkeiten. Ich denke, man geht so in die Saison rein und wenn jemand verletzt ist oder das gleich mal in den ersten paar Spielen nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass man wieder so ein Van Bommel, Xabi Alonso irgendwo herholt.
Okay, dann holen wir bis jetzt eigentlich vielleicht einen Torwart. Weiter geht's. Ich gehe irgendwie davon
wünschen
aus.
Würde ich mir natürlich, dass man da einen richtig starken Spieler holt. Verratti wurde schon oft genannt, auch von uns. Oder
ich habe in keinem Spiel stark gesehen, auch PSG gegen Barcelona in Barcelona und so. Oh, das war ja alles, naja.
Ja, das sind aber halt auch Momentaufnahmen.
Ja, toll.
Unter Ancelotti hat er stark gespielt. Ja. Oder halt vielleicht auch, weiß nicht, Rakitic zum Beispiel, gut, jetzt bei Barca spielt er wieder, ja. Auch gut. Eine Zeit lang hat er gar nicht gespielt, da hätte man eine Chance gehabt, weiß ich nicht. Der ist halt, wäre auch einer von den Erfahrenen, so Ende 20. Ja, also würde ich mir schon wünschen, dass man da noch so einen spielstarken Spieler holt.
Mhm. Und dann irgendwie gehe ich davon aus, dass Costa wirklich den Verein verlässt. So, es gab ja auch schon so die Gerüchte, dass wenn das Angebot passt, dass er irgendwie gehen kann. Wenn er geht, wird es ja noch offensichtlicher, dass wir eigentlich für Robben und Ribéry und Costa irgendeinen Ersatz auf den Außen brauchen. Mindestens einen eigentlich, weil Coman wird man ja wohl die Klausel ziehen. Ich meine, viel Zeit gibt es nicht mehr. Bis zum 31. April oder 30. April musste die Klausel gezogen haben. Ich finde, der hat wenigstens halt aufgrund seines Alters noch mehr Entwicklungspotenzial als Costa so. Und Costa funktioniert gerade überhaupt nicht. Oh, Entschuldigung, jetzt kriege ich hier einen Felix schon. Und da ist halt dann die Frage, ja, wen holt man? Sanchez geisterte jetzt so ein bisschen durch die englischen Medien. Das wäre halt auch gleichzeitig ein Backup für Lewandowski. Also das wäre ein Spieler, der jetzt zwar 28 ist, wird im Dezember 29, aber mit dem hättest du vielleicht noch 3-4 Jahre ein bisschen Spaß. Ist auch ein starker Spieler. Wie seht ihr Sanchez?
Ja, fände ich auch ganz gut. Vor allem ist er so, ich sag mal, die Art Zwischenlösung. Der ist schon fortgeschrittenen Alter, sagt man eigentlich erst über 30, glaube ich, bei Fußballern.
Eigentlich würde man sagen,
er ist im besten Fußballeralter, ja, genau. Ist eigentlich, finde ich, am stärksten auf den Außen, kann aber auch in der Mitte spielen. Ist bei Arsenal, die ja auch nicht wirklich um Titel mitspielen, ist im besten Alter, also wird es für ihn schon auch Sinn machen, zu einem Verein zu wechseln, wo er Titel gewinnen kann. Ich glaube, da hat man eine Chance und fände ich eine gute Möglichkeit, so für die Übergangsphase in den nächsten 2-3 Jahre, um noch Zeit zu haben, so junge Spieler wie Julian Brandt, wurde ja schon oft drüber gesprochen, auch die Zeit zu geben, rangeführt zu werden, vielleicht auch Coman.
Ja, wäre schon ganz gut, irgendwie so eine Mischung zu machen. Brandt mal wieder ein deutscher Nationalspieler, der jung ist, und dann Sanchez, der von dem man halt weiß, da kommt, da weißt du, was du kriegst, der wird das gut machen. Kumpel von Vidal, schießt gute Freistöße, kannst du eigentlich vorne überall einsetzen. Fände ich eigentlich auch eine gute Lösung, zumal der hat nur noch ein Jahr Vertrag, vielleicht kann man da auch noch eher was machen. So die anderen großen Namen, die ab und zu mal in den Pott geworfen werden, so keine Ahnung, James von Real Madrid. Wen gibt's noch, wen würde man sich wünschen?
Das sind jetzt keine wirklichen Optionen. Ich hätte mir halt schon vorher gewünscht, dass wir so Draxler oder so Sané halt so jemand auch zu uns holen. Wobei, ob der sich dann durchsetzt, ist natürlich fraglich. Aber eine Chance hätte man halt geben müssen.
Absolut, weil ich finde es super dumm, weil der Markt ist jetzt eigentlich irgendwie zu. So Leute wie Draxler hättest du schon mal, finde ich auch, mein Gott, einigermaßen günstig holen können, Sané sowieso. Ich reg mich auch immer noch auf mit Kevin De Bruyne. Da finde ich immer noch so, warum wir das nicht gemacht haben, einfach gut, super
ist auch,
dämlich.
Ist auch kein Außenspieler, aber ja klar, man hätte ihn haben können und er ist ein sauguter Spieler. Und ja, wie ihr sagt, Sané auch sehr schade, hätte man auch sicher eine Chance gehabt. Draxler, gut.
Ja.
Das konnte man nicht wissen, dass der so explodiert. Aber natürlich hat er die Anlagen und man hätte ihm die Chance geben können. Ja, so Eden Hazard ist halt auch noch so ein Spieler.
Aber ob du den kriegen kannst überhaupt?
Ja, das sind halt dann wieder so Megatransfers, so 100-Millionen-Transfers, die wir eigentlich nicht tätigen wollen.
Und das ist dann die Frage, ist einer dieser Spieler genauso gut oder besser als Ribéry und Robben?
Naja, was heißt genauso gut? Darum geht's eigentlich, finde ich, nicht wirklich, weil du musst die Spieler ersetzen, ja, aber gleiche Spieler, die gleich stark sind, gibt es nicht. Die sind auf jeden Fall irgendwie anders und es ist schwer zu sagen, ob die das dann wert sind im Endeffekt.
Okay, dann im Sturm ist jetzt auch offensichtlich geworden, Lewandowski spielt halt eigentlich immer, aber wenn er nicht spielen kann, ist das eine eklatante Schwäche in unserem System. Das ist halt die Frage, wen holst du? Kurze Zeit, unsere Herzen sind höher geflogen, Gomez zurück zu Bayern, aber er hat dann gleich ganz klar gesagt, nee, er will die nächste Euro und so noch spielen oder die Weltmeisterschaft 2018. Und es wird nichts. Das wäre eigentlich, finde ich, der ideale Transfer gewesen. So, und zwar ein Alter, bevor du jetzt so einen Sandro Wagner holst oder so.
Ja, weiß nicht. Oder Nils Petersen.
Ja,
beste Joker der Bundesliga. Gomez hätte ich mich natürlich auch gefreut. Aber Sandro Wagner kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch schlecht vorstellen, weil er wird nächstes Jahr wahrscheinlich mit Hoffenheim Champions League spielen. Dann hockt er sich nicht bei Bayern auf die Bank. Grundsätzlich fände ich die Idee aber nicht schlecht, weil er von hier kommt, Bayern kennt, auch im besten Fußballeralter ist.
Pizarro wird doch vielleicht wieder frei.
Nee, also ja, grundsätzlich fände ich es nicht schlecht, aber auf jeden Fall hast du recht, dass wir da einen Ersatz brauchen, den man vorne reinstellen kann, wenn Lewandowski halt nicht spielt. Aber es ist halt auch schwer, weil Lewandowski ist eigentlich nie verletzt. Ja. Und du weißt genau, du sitzt wahrscheinlich 45 Spiele in der Saison auf der Bank und vielleicht spielst du mal 5 bis 10 Spiele. Das macht halt auch nicht jeder.
Aber wisst ihr, was beruhigend ist, dass wir halt neben Reschke einen guten Sportdirektor im Amt haben, der in aller Ruhe den Kader in die nächsten Saison planen kann. Okay. Dann Wunschkonzert. Wen würdet ihr haben wollen, wenn ihr jetzt einfach alles Geld der Welt hättet quasi und ihr könnt jetzt bestimmen, wen der FC Bayern in der nächsten Saison holt? Felix?
Boah, schwer. Mir ist gerade noch eingefallen, wir könnten ja Alvaro Morata von der Bank von Real auf unsere Bank verfrachten.
Ja, zum Beispiel. An dem muss ich auch denken. Weil es ist, ich meine, letzte Saison mit Juve hat er uns noch hier eingeschenkt.
Ja.
Jetzt spielt er aber auch keine Rolle mehr.
An Personen kann ich es jetzt nicht so wirklich
festmachen.
Ja, also ein Rechtsverteidiger würde ich mir schon wünschen, weil auch wenn Kimmich das in der Nationalmannschaft meist gut macht und ich es ja auch schon gesagt habe, dass er auf der Lars-Position in Zukunft spielen wird, würde ich mir trotzdem wünschen, dass es ein gelernter Rechtsverteidiger einfach macht, weil der es schon nochmal anders macht. Also da würde ich mir wünschen, dass man da jemanden holt. Im zentralen Mittelfeld habe ich es ja eigentlich schon gesagt, so ein Typ Verratti oder Rakitic. Auf den Außenstürmer, ja, fände ich eigentlich so Sanchez und Brandt wäre eigentlich eine ganz gute gute Sache. So einen zu haben, der gleich voll da ist und einen, den du noch ein bisschen ranführen kannst. Ja, und Mittelstürmer, das ist echt schwer.
Ja, aber da wäre vielleicht Sanchez auch einfach der Mittelstürmer. Weil der kann ja wirklich beide spielen, das macht er bei Arsenal auch.
Ja, schon, aber ist halt natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp als Lewandowski. Und das sehen wir ja auch bei Müller, dass das nicht funktioniert. Müller kann auch Mittelstürmer spielen, ja, aber halt nicht so wie Lewandowski. Und dann klappt es halt nicht. Also da würde ich mir schon so einen zweiten Stoßstürmer wünschen. Vielleicht halt auch irgendeinen relativ jungen, vielleicht jetzt nicht gerade unter 20, der aber einer, der schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, Anfang 20, der halt auch nicht gleich rummosert.
Basti, bei dir?
Also Wunschkonzert.
Sebastian Rode.
Messi, Ronaldo.
Für Philipp Lahm wüsste ich jetzt auch keinen, aber braucht man einen Ersatz. Finde ich auch nicht richtig, dass jetzt Rafinha die Perspektive ist. Und Kimmich würde ich auch eher im Mittelfeld sehen. Dann mein Wunsch wäre, wir sollten dann wieder Groß zurückholen. Und ich mache das richtige Wunschkonzert und dann Griezmann und Dybala so für die Offensive.
Oh ja, Dybala ist natürlich auch richtig geil, aber
leider verlängert.
Könnten wir uns, glaube ich, auch nicht leisten.
Ja, aber es ist halt, ich sehe es halt schon so, dass wir so eine Mischung machen sollten und ich finde, wir müssen jetzt einfach auch die richtig krassen Transfers raushauen mal. klar, eigentlich, wenn du Weltspitze bleiben willst, musst du halt mal jemanden holen wie Griezmann. Einer, der halt jung ist und schon Weltklasse. Weil Sanchez, wenn man jetzt realistisch ist, sowas wie Sanchez, wenn es das wird, dann können wir uns schon freuen. Das ist zwar nicht so wie Ribéry damals, der mit 24 kommt und sofort so krass ist, aber der kann noch locker seine 4 Jahre spielen wahrscheinlich. Also das wird ein sehr, sehr spannender Transfersommer. Mal schauen, ob sich vielleicht irgendwie wieder ein Fenster auftut, irgendjemanden zu bekommen. Wenn ich jetzt noch gar nicht gehört habe von euch, so der Name Özil, wie, ja, ihr lacht, aber...
Einer, der in großen Spielen untertaucht, meinst du, bräuchten wir noch, oder was?
Der Elfmeter verschießt dann und so.
Nee, habe ich ja auch mal eine Zeit lang gedacht. In dieser Saison habe ich auch, glaube ich, mal irgendwann gesagt, aber nee, also der, wenn ich den schon sehe, wie lustlos der über den Platz rennt, wenn die mal zurückliegen und wie unauffällig der in meinen großen Spielen ist, können wir nicht gebrauchen.
Es ist halt irgendwie traurig, finde ich, wenn du heute so ein Spiel gesehen hast. Ich konnte nicht umhin, als mir das anzuschauen und zu denken, da spielt eigentlich die Vergangenheit gegen die Zukunft. Da spielt ein Team, jetzt klar, das hört sich wieder viel zu übertrieben an, aber ich sage es bewusst so, da siehst du Borussia Dortmund, die im Altersschnitt unter 24 Jahre sind, die Talente en masse in ihren Reihen haben. Da ist kein Spieler eigentlich über 30 und die haben uns heute geschlagen. Jetzt lass die mal irgendwie so halbwegs intakt sein, die Mannschaft. Ist gut, ist immer ihr Problem. Und schau mal, wie die in 3 Jahren abgehen könnten, sage ich
wenn
mal.
Wenn sie alle Spieler halten können.
Ja, genau, wenn sie die Spieler halten konnten. Weil Dembele hat heute zwar teilweise schlecht gespielt, aber dann hat er auch genau das gezeigt, weswegen ich ihn halt auch so geil fand, da in Frankreich. Über die Außen, geile Vorlagen, geile Schüsse. Einfach... Eigentlich jemand, den wir suchen, der Wechsel käme für den auch zu früh. Ja. Weil der kann oder das auch nicht sofort machen.
Oder auch Pulisic. Ja, heute auch zwar nicht, ist spät eingewechselt worden, aber ist halt auch so ein junger Außenspieler, den du eigentlich überall einsetzen kannst. Sau stark. Solche Leute brauchen wir halt auf lange Sicht.
Und dann nochmal kurz jetzt, weil ich glaube, Thema Transfers sind wir jetzt erstmal durch, Jungs, oder? Nochmal, ich möchte auch nochmal kurz auf Michael Reschke und auch dieses Interview eingehen. Ich finde es interessant, dass Reschke von allen total bejubelt wird und als der super Transfergenie hingestellt wird. Frage, welche genialen Transfers hat er denn für uns getätigt bis jetzt? Wieder die ketzerische Frage. Ich kann euch eigentlich nur einen nennen, von dem ich glaube, dass sie sonst nicht getätigt worden wäre.
Sanchez.
Ich hätte jetzt gesagt Kimmich bis jetzt, weil für den Preis so eine Qualität zu holen. Klar, weil wenn du jetzt, ganz ehrlich, wenn du jetzt Coman, Costa, das waren halt versucht, Spieler aus der zweiten Reihe zu holen mit der Option, dass die irgendwann mal durchstarten. Hat aber jetzt auch nicht so geklappt. Sanchez bis jetzt ist natürlich viel zu früh. Klar, genial, dass er zu uns gekommen ist, hat niemand gedacht, aber der hat auch nicht geklappt. Hummels, glaube ich, den hätte man, da könnte auch Nährlinger, da egal. Also das war ein offensichtlicher Transfer, glaube ich.
Ja.
Vidal, vielleicht durch die Connections und so, aber...
Ja, er hat ihn ja damals nach Europa zu Leverkusen geholt. Ja. Haben wahrscheinlich die Connections mit reingespielt. Allerdings wollte man den ja schon länger haben, auch vor Reschke. Kimmich, hast du recht. Das hängt sicher mit ihm zusammen. Und ja, ich würde trotzdem sagen, halt gut, bei Sanchez weiß man nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber ich glaube nicht, dass man den sonst schon so jung für so viel Geld geholt hätte, wenn er da nicht gesagt hätte, dass aus dem mal was wird.
Ja. Basti, für dir noch einer ein, den du da rausstellen würdest? Weil ich meine, die Philosophie, er sagt es ja auch nochmal, ich finde das auf der einen Seite cool, Bayern investiert auch viel Geld in Spieler, aber nicht in der gleichen Dimension. Super Transfers wie Pogba oder Bale würden nicht zur Philosophie des Vereins passen. Der größte Transfer ist jetzt 40 Millionen. Bayern hat eine klare Philosophie und wird den Weg weiter beschreiten. Also heißt es eigentlich, dass wir uns diese ganzen Sachen auch abschminken können, von denen man halt so träumt. Dass es halt im besten Fall halt einer wird wie Sanchez, den man jetzt für 30 Millionen holt. Aber ich finde einfach, das ist ein Fehler. Ich meine, wenn du die Weltklasse haben willst, dann musst du halt Weltklasse zahlen.
Ja, ich aber vielleicht muss man das halt auch erst lernen. Weil bis jetzt haben wir immer noch um den großen Pott mit den schönen Ohren gespielt und haben solche Transfers nicht tätigen müssen. Aber wenn wir das jetzt in den nächsten 5 Jahren 5-mal im Viertelfinale ausscheiden, dann wird man wahrscheinlich umdenken.
In den nächsten 5 Jahren, glaubst du, so lange wird es dauern?
kann ich mir schon vorstellen, dass man es schon immer noch irgendwie anders probiert.
Also ich würde mir schon wünschen, dass wir versuchen, mal mehr auszugeben. Und wenn es dann halt ist, dass wir Sanchez holen, Rames finde ich auch noch geil und Brandt oder so und dann halt mal richtig Vollgas geben können dann. Was ich auch noch interessant fand im Interview, dass er auch ziemlich eigentlich so die strukturelle Aufstellung bei Bayern kritisiert, weil er sich seine Wunschvorstellung mit einer sportlichen Doppelspitze, die so ein bisschen ausmalt, das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als der Sportdirektor. Wenn er sagt, wir brauchen einen Innenminister als Ansprechpartner für Trainer, Spieler, Trainerstab und zum Präsidium und dann halt eben diesen Außenminister in Zusammenarbeit mit den Scouting-Abteilungen und so. Und das ist natürlich schon, ich finde das schon irgendwie fatal, dass wir das nicht geschafft haben, uns da richtig aufzustellen. Das wundert mich einfach so extrem. Zeigt sich jetzt auch vielleicht erst im Nachhinein, wie wichtig Sammer war.
Ja, vielleicht sollte ich doch mal meine Bewerbung rausschicken.
Sportdirektor Felix Knoche.
Genau.
Aber das ist doch auch wieder so ein Punkt, dass man auch irgendwie das Gefühl hat, neben der Mannschaft, dass halt auch in der Führung da irgendwie dieser alte Stil weiter gepflegt wird und es da keine Modernisierung und so Umstrukturierung gibt.
Da ist halt diese abwartende Haltung, die auch im Spielerkader halt herrscht. Seit Jahren sagen wir schon, der Kader wird langsam alt, die Spieler sind verletzungsanfällig, wir müssen Ersatz holen, aber es passiert kaum was. So ist es auch in der Führungsetage und ja, auch mit der Sportdirektorsuche. Man hat gesagt, ja, was macht Matthias Sammer, was macht er den ganzen Tag, keine Ahnung. Also jetzt so von außen, intern weiß ich nicht. Und jetzt dann hat man einen Wunschkandidat, der sagt ab. Oder zwei, und dann hat man einen zweiten, der sagt auch ab, na gut, dann lassen wir es halt erstmal und warten wir nochmal anderthalb Jahre. Und das ist halt so abwartende Haltung, das geht halt nicht in so wichtigen Positionen, die müssen besetzt sein.
Ich denke halt auch, du musst die nachbesetzen und das ist halt die Frage, was machst du? Machst du eine Revolution oder eine Evolution so ein bisschen? Und Revolution... Ich meine, wir dürfen ja auch nicht alles schwarz malen. Wir haben ja mit sau wichtigen Spielern langfristige Verträge bis 2020, 2021. Von was weiß ich, Lewandowski, mittlerweile Thiago, Martinez, das Grundgerüst, das steht ja schon. Aber es fehlen halt auf essentiellen Stellen, die uns ausgemacht haben in den letzten Jahren. Da fehlt halt die Zukunft. Und da, finde ich, merkt man jetzt halt, dass der Ancelotti da auch für die Evolution der falsche Mann ist. Er verschiebt die Revolution nach hinten, weil dann brauchst du irgendwann die Revolution, wenn du gar nicht auf die Evolution setzt. Und da bin ich halt echt gespannt, was da dann so rauskommen soll. Und
ja, dann müssen wir halt danach wieder Louis van Gaal holen, der setzt dann wieder auf die jungen Spieler.
Und jetzt kleine Überleitung, was mich halt sehr gefreut hat. Wir haben ja immer gesagt, und da bin ich auch wirklich mit Uli Hoeneß einer Meinung, Felix schaut schon auf die Uhr, ist schon so spät.
11:45.
Oh fuck, okay. Wir machen gleich Schluss. Wahrscheinlich fällt jetzt gleich überhaupt keine U-Bahn mehr. Scheiße. Dass jetzt die U17 mit Tobi Schweinsteiger mal die Meisterschaft gewonnen hat. Dass vielleicht aus der Jugend dann auch mal wieder mehr rauskommt. Und Tobi soll ja jetzt dann auch Co-Trainer der Amateure werden. Und vielleicht gibt es dann wirklich bei Bayern die Möglichkeit, dass es auch auf der Trainerebene eine Revolution mal gibt. Oder mit jüngeren Trainern, keine Ahnung, Nagelsmann und Schweinsteiger so. Jemand mit Verbundenheit zum Verein und jemand ein moderner Trainer.
Ja, und auch mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrum, wenn das ja jetzt dann mal, denke ich, im Sommer fertig ist, dass man dann da mal auf höchstem Niveau arbeiten kann und dass dann da auch in den nächsten Jahren mal wieder ein paar Talente rauskommen. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass wir es halt für einen Fehler halten, dass da Hermann Gerland der Koordinator oder was auch immer wird, weil er halt auch vom alten Schlag ist, unbestritten ein sehr guter Mann, aber halt für die Zukunft vielleicht etwas archiviert oder keine Ahnung, zu alt.
Ich finde halt irgendwie, unsere Chefs klammern sich gerade zu sehr an die Macht und halten sowohl die Evolution als auch die Revolution auf. Wir hätten einfach da jemand Junges reinholen müssen jetzt. Philipp Lahm, was weiß ich, Sportdirektor.
Ja genau, man hätte
du musst halt was wagen, wie damals mit Uli auch.
Und halt sich selbst auch mal zurücknehmen, damit halt ein Philipp Lahm zum Beispiel nicht absagt.
Ja, absolut. Aber das wäre natürlich der Traum, dass man aus dem eigenen Leistungszentrum und der Jugend da Leute heranzieht und nicht die großen Transfers dann machen muss. Gell? Aber
das ist halt
immer schwer und die Frage, ob es klappt. Und wenn es dann nicht klappt, auch mit den Transfers, die keine 100 Millionen sind, dann ist man halt doch immer irgendwie gleich enttäuscht.
Und es dauert halt einfach auch lang. Jungs, ich würde sagen, mir frieren so langsam die Finger vom Mikrofon halten. Lasst uns diese Stadionfolge beenden, oder? Wir sind raus aus dem DFB-Pokal, wir gehen jetzt rein in die U-Bahn ins Warme. Es hat Spaß gemacht mit euch. Haut rein, gute Nacht. Wir hoffen, euch hat auch die Folge gefallen. Ciao, servus.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Servus.
So, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, nach der Fahrt, nach dem Spiel. Und auf dem Nachhauseweg habe ich mir nochmal ein paar Gedanken gemacht. Und der Gedanke, der mir einfach die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, halt einfach auch, dass ich mich sogar freue, dass Borussia Dortmund dieses Spiel gewonnen hat, weil nach all den Dingen, die da passiert sind, die mit Fußball nichts zu tun haben, die Menschen betroffen haben, die Menschen wahrscheinlich ihr Leben lang vielleicht auch beeinflussen, finde ich es einfach gut, dass dieser Mannschaft und den Fans und den Leuten des Vereins jetzt auch so ein Abend beschert wird, an dem sie einfach nur an Fußball denken, und zwar in einer positiven Art und Weise und nicht in diesem erdrückenden Milieu. Und von dem her, ja, herzlichen Glückwunsch an Borussia Dortmund, und ich hoffe, dass sie ein starker Gegner bleiben werden, dass es noch viele spannende weitere Duelle geben wird in Zukunft. Gute Nacht.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern-Fans für Bayern-Fans.